Rost und Stahl.
Der Metal-Podcast. Mit Mattes und Hoshi.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 18 von Rost und Stahl. Und wir nehmen auf am 7. Juni 2023. Das heißt, mit sehr wenig Vorlauf vor unserem Release. Die soll nämlich in 2 Tagen schon erscheinen, die Folge. Und bei mir ist der Mattes. Und Mattes, du kämpfst gerade noch ein bisschen mit der Technik so nebenbei.
Ja, beziehungsweise wir haben gerade mit der Technik gekämpft. Der Test gerade war erfolgreich. Ich hoffe mal, dass was Gescheites bei rumkommt. Also nicht inhaltlich, dafür können wir eh nie garantieren. Ja. Aber technisch sollte es.
Ja, wird schon passen laufen.
Wenn ich mal heute nicht wieder mein Mikrofon hier runterschmeiße oder irgendwie sowas. Der Scheißständer ist schon wieder extrem wackelig.
Ja, ich spare mir, glaube ich, mal die Frage danach, wie es dir geht. Du bist, glaube ich, ein bisschen genervt heute.
Aber ja, ich habe eine sehr, sehr stressige Woche hinter mir. Mein lieber Arbeitskollege, mit dem ich mir eigentlich so die komplette Arbeit teile, die wir machen, der ist jetzt 3 Wochen schön im Urlaub, sei ihm auch gegönnt. Er macht auch relativ wenig Urlaub. Aber so 3 Wochen am Stück ist natürlich eine harte Nummer, gerade wo viele Sachen anliegen. Und die fallen jetzt natürlich auf mich zurück. Da muss ich mich drum kümmern. Und das heißt, so mein Alltag ist halt entsprechend stressig.
Ja, so was gibt's manchmal, ja. Naja, du hast auch gerade schon angedeutet, dass du dich nicht mit Bier in Stimmung bringen willst. Ich werde das aber machen. Ich habe mir nämlich hier ein Krombacher 1 habe ich mir gekauft. Das heißt wirklich einfach 1. Ein helles. Keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Ich hatte da irgendwie Bock drauf. Ich trinke das jetzt. Prost.
Kannst gleich berichten. Ich sitze hier ganz, aber auch gar nicht so unspannt, mit einer wunderbaren koffeinfreien und zuckerfreien Cola-Malzer-Abwechslung. Trinke ich eher nicht so, bin gar nicht so der Cola-Trinker, aber so ein paar Mal im Jahr kriege ich da Bock drauf und die habe ich mir jetzt heute einfach mal gegönnt.
Ja, kann man durchaus trinken, vor allen Dingen ist es ja auch schon ein bisschen später und so. Ne? Ich muss leider sagen, so richtig lecker schmeckt das nicht, das Krombacher, aber ist egal. Das hat so diese diese Größe von diesen Pülleken, weißt du, diese 0,33 und auch diese Form. Ja. Und ja, aber lecker ist anders. Naja, Mattes, was haben wir heute vor? Wir haben uns ja was vorgenommen, was gar nicht so sehr in unserer Komfortzone ist, ne?
Ja, so nicht unbedingt. Ne? Wir haben gedacht, es könnte mal wieder an der Zeit sein, über eine Band zu sprechen. Also im Sinne von so einem Diskografie-Check mehr oder weniger, wie wir es mal in unserer Maiden-Folge anfänglich getan haben. Und da haben wir uns echt so ein kleines Mammutprojekt, will ich nicht sagen, rausgenommen, aber etwas, wo wir uns eigentlich auch nur auf den Arsch mitsetzen können. Und zwar haben wir gedacht, sprechen wir heute mal über die Könige des Metal, über Metallica. Und die ganze Krux an der Sache ist ja, wir beide sind ja gar nicht mal so die großen Metallica-Fans. Ich meine, wir finden ihn nicht scheiße oder so, wir lieben ein paar Alben und können natürlich auch einige ihrer unsterblichen Songs wertschätzen. Aber so in unserer metallischen Laufbahn haben Metallica nie so die große Rolle gespielt wie für mich Iron Maiden oder für dich Manowar zum Beispiel.
Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, die Könige des Metal, ne? Also ehrlich, Mattes, ne? Da gibt's nur eine Band, die den Titel für sich in Anspruch nehmen darf. Und das ist bitte schon Manowar.
Ja, Manowar.
Oder
neuerdings Ross the Boss alleine.
Aber du hast schon recht. Also auch für mich ist Metallica, war das nie so die Nummer 1, so, obwohl man die natürlich kennt, ne? Bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, lass doch erstmal so ein bisschen drüber reden. Wie bist du überhaupt mit Metallica in Berührung gekommen? Hast du da noch eine Erinnerung?
Ja, also die erste Erinnerung, die ich habe, da habe ich auch schon mal in unseren frühen Folgen drüber gesprochen, das waren halt die Kassetten, die ich bei meiner Oma gesehen hatte, die meiner Schwester gehörten. Das müsste, glaube ich, das Black Album und die Master of Puppets soll die Ride the Lightning gewesen sein. Ich weiß es auch nicht mehr so hundertprozentig. Das war das erste Mal, dass ich so die Band als Band wahrgenommen habe, dass sie irgendwie Musik machen, aber zu der Zeit konnte ich natürlich mit der Musik überhaupt nichts anfangen, habe es mir auch nicht angehört. Ich war mir lediglich deren Existenz bewusst. Das erste Mal, wo ich die Musik von Metallica bewusst wahrgenommen habe, das war in ihrer 90er Schaffensphase, also weit nach diesen Götteralben, über die wir noch sprechen werden. Da gab es auf MTV und auf Viva gab es da, glaube ich, damals auch schon diesen Musikclip zu Until It Sleeps. Und das war, glaube ich, so den ersten musikalischen Berührungspunkt, den ich damals mit Metallica hatte. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, tatsächlich an diesen Clip kann ich mich auch noch erinnern, wo ich mich allerdings auch noch sehr gut dran erinnern kann. Die hatten ja irgendwie Nothing Else Matters, ist ja irgendwie rauf und runter georgelt worden damals, ne? Und ich glaube, dass ich da schon, also dass ich den schon mitsingen konnte, weit bevor ich mich als Metaller gefühlt habe. Und also, ja, weil das einfach so im Mainstream angekommen war damals schon, ne? Und ja, ansonsten.
Ja, wobei ich glaube, diese super bekannte Orchesterversion, die kam doch ein bisschen später. Die kam später
mit
raus,
der S&M, ne? Da muss irgendwann Anfang der Nullerjahre ja, gewesen sein, genau. Ja.
Ich glaube. Naja, die kann ich mir auch noch erinnern, aber vorher habe ich diesen Song, glaube ich, nicht so wirklich wahrgenommen.
Ja. Wir können direkt mal ein bisschen einschränken, wenn wir gleich über die Alben reden. Wir werden nur über die Studio-Releases reden, also, ne, also wirklich nur die reinen Alben. Keine Specials, keine Cover-CDs, keine Live-Alben, ne? Also nur die ganz normalen, regulären Studio-Alben werden wir heute besprechen, weil da gibt's so wahnsinnig viel, ne, von Metallica. Also wenn man da so ein Studio-Album ist es ja echt überschaubar, ne? Aber wenn man alles andere noch damit zunimmt, dann. Ja, dann wird's echt.
Ja, zumindest für das Alter der Band ist es relativ überschaubar. Ne? Das war auch wahrscheinlich so mit so ein Grund, warum wir uns für Metallica entschieden haben. Ne, es gab ja so ein paar Bands, über die wir hätten sprechen können, aber an Betracht der Zeit, die wir jetzt noch hatten für die Vorbereitung, da wäre, glaube ich, Slayer ein bisschen zu viel gewesen, da nochmal überall reinzuhören. Und da dachten wir so 11 Alben haben es, glaube ich, mittlerweile oder eins mehr. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig. Ja, das schaffen wir, ne? Da haben wir uns mal komplett durchgehört die letzten 2 Wochen.
Ich muss noch mal ganz kurz auf diese Kings of Metal Geschichte zurückkommen, die du da eben gedroppt hast. Ich habe nämlich heute eine Doku gesehen über Metallica, die war schon was älter. Die muss irgendwann, keine Ahnung, also maximal 2010 oder so gewesen sein. Und die war hier mit dem MTV, nicht, war der MTV oder war der Viva 2, dieser Moderator, dieser, ich glaube Kafka hieß der. Welcher?
Kafka war doch, glaube ich, bei
MTV. Der war MTV, ne?
Ich mich jetzt nicht ganz täusche.
Ich weiß auch gar nicht, was aus dem geworden ist. Ehrlich gesagt, auf jeden Fall, der hat irgendwie so eine Doku über Metallica gemacht, hat die da auch interviewt und so. Und der sagt auch, die Könige des Metal. Das fand ich jetzt irgendwie gerade ganz witzig, weil du das auch so einfach mal so fallen lassen hast.
Ja, witzig an der ganzen Sache ist, es gab ja auch über lange Jahre so ein bisschen in der Szene, was ja nicht so ganz ernst gemeint ist, die Diskussion, du kannst ja, bist ja entweder Metallica-Fan oder Manowar-Fan, du kannst nicht beides sein.
Ja, halte ich ehrlich gesagt für.
Das ist halt Quatsch, ja, ne?
Auf der anderen Seite, ich bin kein Metallica-Fan, aber ich bin Manowar-Fan. Also ja, also ist auch, wie gerade schon gesagt hast, also ich habe jetzt nichts gegen Metallica oder so, aber das ist definitiv nicht meine Lieblingsband. Und ja, aber wie kommt das? So, können wir das jetzt schon sagen, bevor wir über die Alben geredet haben? Oder müssen wir da erstmal.
Ja, also ich meine, was man generell sagen muss, wenn man schaut, wo Metallica herkommt, die haben ja erstmal einen ganz anderen Stil gespielt. Ne? Während Manowar so im True Metal, ja, Power Metal will ich es nicht nennen, werden sie direkt beleidigt, aber diesen True Metal verankert sind, das ist ja eine ganz andere Richtung des Heavy Metal, in den Manowar unterwegs sind, als Metallica, die eigentlich aus dem Thrash Metal kommen. Natürlich in den 90ern, worauf später zu sprechen kommen werden, etwas andere Musik gemacht haben, aber eigentlich so im Großen und Ganzen dieser Linie schon auch jetzt gerade über die letzten 3, 4, 5 Alben auch wieder treu geblieben sind. Ne? Das ist halt eine andere Richtung, in die du da gehst. Ja,
was ich ganz witzig finde, ist, da werden wir gleich auch nochmal drüber reden, weil du gerade hier diesen Gegensatz True Metal, Thrash Metal aufgemacht hast. Tatsächlich gilt ja Kill 'Em All als erstes Thrash Metal Album. Allerdings gilt Metallica nicht so wirklich.
Nimm mir gleich nicht meine Fakten. Bitte?
Ja, nimm mir jetzt nicht meine Fakten
für, die Alben.
Ja, genau. Worauf ich hinaus wollte ist, erfunden haben sie den Thrash Metal auf jeden Fall nicht. Ne? Also das kann man, glaube ich, schon so sagen, dass sie den nicht erfunden haben. Aber ich würde mal sagen, die haben ihn auf jeden Fall in den Mainstream gebracht.
Ja, sie waren schon in der. Ja, sie werden das auf jeden Fall. Aber sie gehören somit zur allerersten Welle, wo Thrash Metal gespielt wurde. Ob sie jetzt formal gesehen die erste Band war, du weißt ja auch nicht, wann die in ihrer Garage das erste Mal den ersten Thrash-Song durchgeballert haben. Ne, ob da jetzt eine andere Band etwas früher dran war, ja, vielleicht, ne, aber wir reden da, glaube ich, über Monate,
ja, ne, die das ausmachen. Tatsächlich wäre es Exodus gewesen, die ich da jetzt hätte fallen lassen, aber ja, ich wollte dir deine Facts nicht wegnehmen.
Danke.
Darfst du gleich nochmal detailliert erzählen. Ja gut, aber bevor wir uns jetzt hier gegenseitig die Facts wegnehmen, dann lass doch einfach mal locker flockig einsteigen. Wir hatten uns so gedacht, wir werden ein bisschen die Historie aufrollen von Metallica, aber jetzt nicht im Detail, das könnt ihr alles im Internet deutlich besser nachlesen als das, was wir euch jetzt hier geben können. Aber so ein bisschen so zur Einordnung, wo stehen wir gerade am Anfang? Und ja, dann gucken wir uns mal die Alben so im Einzelnen an. Was hältst du davon?
Ja,
klingt gut. Dann würde ich tatsächlich mal starten. Und zwar, wenn wir über Metallica reden, dann reden wir über eine Thrash-Metal-Band, die 1981 in Los Angeles gegründet wurde. Und zwar von dem dänischen Drummer Lars Ulrich. Und zudem so ein bisschen Background, dass der überhaupt Musiker geworden ist, ist mehr so ein, ja, ich glaube, seinem Dickschädel zu verdanken, weil sein Vater war Profi-Tennisspieler und ja, die Karriere hatte er eigentlich für den kleinen Lars auch vorgesehen, damals in Dänemark noch. Und ja, sah wohl auch gar nicht so schlecht aus. Er hat wohl sehr viel trainiert und hatte wohl auch erste Erfolge. Und dann ist die Familie aber in die USA übergesiedelt. Und ja, da war es dann relativ schnell um Lars geschehen und er wollte dann halt Musiker werden. Ne? Und ja, er hat dann halt 1981 hat er dann per Zeitungsanzeige in L.A. nach Mitmusikern gesucht und Hetfield und Hugh Tanner von Leather Charm haben darauf geantwortet, haben ihn eingeladen, haben allerdings relativ schnell gesagt, das mit dem Trommeln, das ist nicht so deins. Und dann haben sich deren Wege erstmal wieder getrennt. Ja, ja, du lachst schon, das hat sich bis heute nicht geändert.
Ja. Okay, dann. Ja, das finde ich aber ziemlich hart. Das finde ich wirklich ziemlich hart. Das verdient.
Nein, das war's. Nein, nein. Da reden wir drüber, wenn wir bei Sandinger sind. Ja. Auf jeden Fall haben sich dann die Wege erstmal wieder getrennt und aber Lars Ulrich hat nicht klein beigegeben und hat dann Brian Slagle kennengelernt, den legendären Producer. Und der war damals gerade in Gründung von seinem Metal Blade Label und wollte dafür für die ganzen Bands da so ein Sampler machen im Wesentlichen, ne? Und den wollte er Metal Massacre nennen. Also den gibt's auch, der ist auch erschienen, ne? Also jetzt nicht nur theoretisch. Und ja, Lars hat dann gesagt, hör mal, wenn ich eine Band hab, darf ich dann da drauf? Und dann hat Slagle gesagt, ja klar, kannst du machen. Die Band gab's allerdings noch gar nicht. Und ja, dann hat man sich aber dann doch zusammengerauft und ist dann schlussendlich auf dem Sampler gelandet. Und zwar da haben wir witzigerweise noch falsch geschrieben, nämlich mit 2 T. Zumindest auf der Erstpressung. Ich weiß nicht, ob das dann bei späteren Pressungen auch noch so gewesen ist. Aber ja, so da ging es dann eigentlich mit los. Und ja, zur Namensfindung. Ein Freund von Ulrich, Ron Quintana, hatte sich in den Kopf gesetzt, er wollte gerne so ein Fanzine machen. So ein, ne, also wie es damals halt viele gab. Und hatte sich ja Namen überlegt und hatte dann 2 Namen dafür im Kopf und hatte mit Lars darüber gesprochen und zwar sollte es entweder Metal Mania oder Metallica heißen und Lars, nett wie er ist, gesagt, nee, Metallica, nimm den mal nicht, weil er wollte sich den halt sichern für die Band, ne? Ja, und dann kurz darauf steigt dann schon Dave Mustaine als Leadgitarrist ein und das erste Demo No Life Till Leather erscheint 1982 und auch 82 wird Hit the Lights über Metal Massacre, also für Metal Massacre, also für den Sampler dann released und ja, für den Urbassisten Ron McGovney steigt Cliff Burton von Trauma ein. Jetzt muss ich mal gerade fragen, Matthias, erinnerst du dich an die Folge, die wir mit Dennis gemacht haben? Ja. Sind das die Trauma, die in Gladbeck hätten spielen sollen?
Ja, nein, nee, nein, nein.
War
nein.
Das eine andere?
Also die Trauma, die hätten spielen sollen, ja, das ist meines Erachtens nach eine Band aus Polen, die, glaube ich, mehr so aus dem Death-Metal-Sektor kommen. Ich kann mich dunkel erinnern, vor vielen, vielen Jahren mal ein Review von einer Scheibe von denen gemacht zu haben. Das Logo kam mir so bekannt vor. Okay. Habe ich jetzt nicht verifiziert, aber es sind nicht besagte Trauma. Aber man kann sich vorstellen, dass der Name wahrscheinlich in einigen Ländern mal öfter für Bands aus der Richtung herhalten musste. Ist jetzt ja nicht so weit weg.
Also ich habe es jetzt tatsächlich auch nicht geprüft, aber ich hätte es jetzt für nicht ganz unwahrscheinlich gefunden, weil die Band gibt es auch tatsächlich noch. Ne? Also die Trauma von Cliff Burton. Und
ja, aber warum sollte er eine polnische Death Metal Band? Nee, damals gab es ja noch keinen Death Metal.
Wie gesagt, also ich hab gar nicht mehr, nachdem Dennis gesagt hat, nee, die sind nicht auf dem Billing, habe ich mich da nicht weiter mit beschäftigt. Hätte aber durchaus sein können, weil wir hatten immerhin diese drei Ami-Bands da, ne? Also hätte mich jetzt nicht so mega gewundert, wenn die das gewesen wären. Aber gut, wenn du sagst, sie waren das nicht, dann gut.
Nee, bin ich mir relativ sicher. Ich meine, mich möge gerne ein Hörer korrigieren, aber ich glaube nicht, dass die das waren. Ja. Auch ob des Logos, das kam mir sehr bekannt vor.
Naja, auf jeden Fall wird dann mit Burton zusammen Kill 'Em All, also das erste Album, aufgenommen. Und weil das Label nicht genug Kohle hat für die Aufnahmen, schauen die sich um nach anderen Geldgebern und geraten dann an den Veranstalter Johnny Zazula. Und der finanziert das mit privatem Geld und versucht dann, die Band erst auf diverse New Yorker Labels unterzubringen. Das klappt aber nicht und dann packt er die auf sein eigenes Label Megaforce Records und der Rest ist Geschichte. Und damit können wir jetzt tatsächlich ins erste Album einsteigen, nämlich besagte Kill 'Em All. Mattes, was kannst du uns darüber sagen?
Genau, wir befinden uns im Jahr 1983, da wird die Kill 'Em All released. Ich habe dazu mal so drei Fakten zusammengetragen. Den ersten kann ich mir verschenken, das hast du ja gerade schon geteasert. Und zwar wird die Kill 'Em All schon so von der Allgemeinheit oft als so eins der ersten Thrash- oder Speed-Metal-Alben angesehen. Ich meine, die Grenzen sind da ja auch gerade zu Anfang so ein bisschen fließend. Naja, wo fängt Thrash an, wo hört Speed-Metal auf? Wäre nochmal ein Thema für sich. Eine andere Band namens Exodus, die waren auch zu ähnlicher Zeit dran, wahrscheinlich ein bisschen früher, ne? Wie ich schon gerade gesagt habe, geht da wahrscheinlich um so ein paar Monate, dass die sich wahrscheinlich etwas früher formiert hatten. Hatten auch schon im Jahr 83 ihr Album Bonded by Blood, auch ein sehr legendäres Thrash-Metal-Album, fertiggestellt. Allerdings aus Gründen und wie das manchmal so läuft, also nicht so unbedingt, wie man es sich vorgestellt hat, konnte es halt erst später erscheinen, und zwar erst im Jahr 85.
Da gab es irgendwie Metallica Probleme mit dem Vertrieb die erste oder so, Band. Ne?
Ja, das war also das lag jetzt nicht komplett in der Hand der Band. Ne? Auf jeden Fall konnte das Album erst 85 released werden, und damit war Metallica als erste Band am Start, die ein relativ professionelles Thrash-Metal-Album oder Speed-Metal-Album released haben. In vorderster Riege müsste man dahingehend auch einfach Slayer nennen. Die haben 83 auch schon mit Show No Mercy ihr Debüt veröffentlicht. Ne? Damit waren sie auch nochmal etwas früher als Exodus dann offiziell am Start. Aber ja, inoffiziell kann man vielleicht sagen, Exodus mögen wahrscheinlich die ersten gewesen sein, aber Metallica und Slayer haben als erstes released im Jahr 83 mit ihren Debüts. Weiterer kleiner netter Fakt ist, das Album sollte ursprünglich gar nicht Kill 'Em All heißen, sondern es trug den Titel Metal Up Your Ass. Also das Bild dazu kennt man auch so von diversen Patches. Ich weiß nicht, ob das auch das Original-Cover hätte sein sollen, aber vielleicht erinnerst du dich auch noch an einige Zeichnungen hier, wo du diese Toilette siehst, ne, wo dann so ein Dolch
Das Cover sein. Also das war als Cover geplant. Genau. Aber.
Ja, da war ich mir jetzt nicht sicher. Ne? Man sieht das heute immer, aber ob das jetzt das Original-Cover hätte sein sollen, könnte sein, wird auch Sinn machen. Ja, auf jeden Fall, der Name schmeckte den Plattenvertrieben nicht, und da mussten sie zwingend das Album umbenennen, und dann kam man auf den Titel Kill 'Em All. Ich glaube, das geht auch auf Cliff Burton zurück. Ja. Der lustigerweise zu der Zeit, als das Album aufgenommen wurde, also er war zwar dabei, er hat es, glaube ich, eingespielt, aber er war nicht am Songwriting beteiligt, weil das noch die Zeit war, wo Mustaine auch in der Band war. Ich meine, Burton Bassist, Mustaine war Gitarrist in der Band, aber zu der Zeit hatten sie auch noch einen anderen Bassisten gehabt, und Burton stieß dann erst im Verlauf der Aufnahmen dazu, beziehungsweise kurz vor den Aufnahmen. Das mag auch so ein Grund sein, warum es so ein bisschen anders klingt, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Was ganz lustig ist in diesem Zuge auch, ist, dass der Name Kill 'Em All ja nicht ungefähr von ungefähr her kommt. Und zwar geht es so ein bisschen darauf zurück, dass Burton wohl auch einen Ausspruch getätigt hat, nach dem Motto, lasst uns die doch einfach alle umbringen, die jetzt unser Original-Titel nicht haben wollen.
Ja, die Leute vom Vertrieb. Ne? Also das ging darum, dass die halt wegen dem Titel dem Cover da irgendwie stunk gemacht haben und dann irgendwie gesagt, so irgendwie fuck them, let's kill 'em all oder irgendwie so. Ne? Und ja.
Ja, genau. Genau ist die Story dahinter. Und ich glaube, heute wäre Frank Blackfire darüber auch noch sehr entzückt über diesen Ausspruch, um mal etwas böse zu werden. Ja. Egal. Jetzt habe ich noch einen dritten Fun-Fact. Und zwar die Melodie von The Four Horsemen. Die ist wohl von Dave Mustaine geschrieben worden. Der war ja früher Teil der Band. Und er hat das auch selber veröffentlicht. Ursprünglich hieß der Song mal Mechanics. Ne, und den hat er dann in abgewandelter Form 85 auf sein Debütalbum für Megadeth, Killing is my business and business is good, ebenfalls unter dem Titel nochmal veröffentlicht. Es klingt etwas anders, ne, weil Geschwindigkeit und Struktur vielleicht nochmal ein bisschen angepasst wurden, aber im Großen und Ganzen beansprucht Mustaine für sich, diesen Song geschrieben zu haben. Also nicht nur den, er beansprucht, glaube ich, sehr viele Songs auf den sehr legendären Alben von Metallica geschrieben zu haben, aber das mag dann wohl stimmen. Ja, so viel zu den Facts. Ich weiß nicht, man könnte über der Cover noch was sagen, weil es ja auch einfach so ikonisch ist. Ja, ich meine, die ganzen Metallica-Cover kennt man. Ich bin dann eigentlich nicht so ein großer Fan von, aber das gefällt mir noch relativ gut. Es hat einen relativ dicken schwarzen Rand, ne? Da sieht man so einen Hammer in so einer Blutlache liegen. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt schön, aber ich finde so auf Patches sieht das schon ganz nett aus, so auf der Platte selber, naja.
Ja, ist auf jeden Fall mega ikonisch.
Ich bin, wie gesagt, nicht so ein großer, ja genau, aber ich bin eh nicht so ein großer Fan von den Metallica-Covern, muss ich sagen, von den Artworks.
Ja.
Finde ich meistens nicht so ganz gut gelungen, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich eine Geschmacksfrage.
Ja.
Ja, sollen wir mal aufs Album zu sprechen
kommen? Genau, was sagst du denn so musikalisch? Hast du irgendeinen Anspieltipp, irgendeinen Lieblingstrack, wo du sagst, wenn man nur ein oder zwei Songs davon hören kann, dann welche wären das deiner Meinung nach?
Ja, ist ein bisschen schwierig. Also ich finde das ganze Album wirklich durchgehend geil. Das ist für mich auch eines der besten Alben, die sie je gemacht haben. Es klingt ein bisschen anders, ne? Es ist etwas fieser als die Nachfolgewerke. Das Textkonzept war noch ein ganz anderes, wie man so erkennt, es sind da noch viele Songs so ein bisschen dem Thema Horror und so Trash-Themen, ne, vielleicht so ein bisschen Sexualität noch mit drin. Auch so ein Song wie Hitze Light, ne, kommt aus Hetfields alter Kombo, du hattest schon erwähnt, da kommt Hetfield ja auch her aus der Band Leather Charm, ne, Lederarmand. Ja, also das ist sehr anders in der ganzen Metallica-Diskografie und das macht es so ein bisschen besonders, aber unheimlich geil. Es hat noch diese Frische, diese Energie. Es ist jetzt hart, einen Anspieltipp zu geben. Man kann es eigentlich von vorne bis hinten durchhören, ne? Wie schon den besagten Titel Hitze Lights, damit geht's schon gut los. The Four Horsemen, was wir gerade hier benannt haben, dass der eigentlich von Mustaine stammen soll, ist super. Ich mag den dritten Song, Motor Brass. Jump in the Fire hat man sofort im Ohr. Whiplash, da hat sich auch eine unheimlich geile Band nachbenannt. No Remorse finde ich mega. Seek and Destroy ist, glaube ich, so der Evergreen von der Scheibe. Also die kannst du dir von vorne bis hinten anhören. Ich finde, da wird man der Platte nicht gerecht, wenn man jetzt sagt, das sind nur diese zwei Songs. Die sollte man wirklich von vorne bis hinten genießen. Vor allen Dingen, weil die auch im Vergleich zu späteren Metallica-Veröffentlichungen so kurzweilig
ist. Ja, die ist, ne? Die ist knackig. Eine
kurzweilige Platte.
Die hat knapp 52
Minuten. Die ist knackig, die macht von vorne bis hinten Spaß.
Knapp 52 Minuten.
Das also so ist haben okay. Sie nie wieder... Ja, mit 10 Songs, ne, das ist absolut in Ordnung. Ja. Und ja, wie gesagt, das ist eine Platte, die Spaß macht, so haben sie nie wieder geklungen. Ich finde, sie wurden noch ein bisschen besser zu späteren Zeiten, gerade wo Burton, dazu können wir gleich noch was sagen, in Songwriting mit eingestiegen ist. Das hat denen nochmal unheimlich viel gegeben, ist noch ein bisschen anders gemacht. Ich kenne auch, Meinung, Wolf-Rudiger Mühlmann, der bekannte Redakteur und Journalist aus dem Musikbusiness, heute bei der Death Forever, hat ja mal gesagt, das ist für ihn einfach das einzig wahre Metallica-Album, danach kam nur noch Mist. Im Verlauf der Jahre ist er ein bisschen zurückgerudert, weil er meinte einfach, so viele Fans, tausende von Fans können sich nicht irren, dass dann die Ride the Lightning und die Master of Puppets vielleicht auch noch ziemlich geil waren. Da gehen ja viele Fanmeinungen auseinander, aber ich finde, also die Kill 'Em All, um es kurz zu machen, die ist sehr besonders im Band-Kanon und mir gefällt sie unheimlich gut. Es ist vielleicht nicht mein Lieblings-Metallica-Album, aber es ist eines meiner Lieblings-Metallica-Alben.
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich wie du, wobei ich schon finde, dass ein paar Songs ein bisschen rausstechen. Und Whiplash, Seek and Destroy würde ich da auf jeden Fall... Also Seek and Destroy ist einfach so ein scheiß Evergreen, ne? So, Ja, und ja. Whiplash eigentlich auch schon fast. Und dann hätte ich jetzt vielleicht noch The Four Horsemen genannt. Aber du hast schon recht, also dadurch, dass die eben auch nicht so mega lang ist wie spätere Outputs von Metallica, kann man die auch einfach mal als Gesamtkunstwerk genießen. Und da ist eigentlich nichts drauf, was wirklich scheiße ist. Also ob es jetzt wirklich irgendwie dieses Anesthesia Pulling Teeth Instrumental gebraucht hätte, ja.
Ja gut, das ist eine einzige Ausnahme, wo Cliff Burton halt die Credits für bekommen hat. Das stammte dann wohl dann noch aus seiner Feder und hat es dann wohl noch in letzter Sekunde oder so mal so als Zwischenspiel reingeschafft. Finde ich ganz ordentlich. Macht die Platte jetzt weder besser noch schlechter für mich,
ja, dass da so ein kleines Zwischenspiel ist. Würde nicht fehlen, sag ich mal. Ne? Aber ansonsten so alle anderen Songs sind wirklich... Also vielleicht, wenn man ein bisschen rumnörgeln will, Phantom Lord fällt für mich ein bisschen raus, so noch, aber...
Ja, das ist für mich auch einer der... wenn die Platte überhaupt ein schwaches Stück hat, dann wäre es vielleicht das, aber das Wort schwach ist da auch schon sehr mutig
gewählt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, wie gesagt, also ne, da sind halt einfach ein paar Klassiker drauf, dann dieses ikonische Artwork dazu. Ich meine, die kennt man einfach, die Platte, ne? Also wenn man irgendwie was mit Metal zu tun hat, so früher oder später, stolperst du da einfach drüber.
Ja, wobei ich mir da auch nicht so sicher bin, Metallica-Fans, die über so eine etwas andere Schiene da hingekommen sind und gar nicht so die Metal-Hörer an sich sind, sondern einfach nur so ein paar Platten von Metallica cool finden. Da weiß ich nicht, ob das so deren Album wäre, weil das ja schon ziemlich nah an dem dran ist, was noch so richtiger Thrash-Metal war, ja, was so Slayer zu der Zeit auch gespielt haben, Exodus, so in die Riege halt. Den Weg haben Metallica ja sehr, sehr schnell verlassen.
Ja, das stimmt. Ja, und
da kämen wir ja dann auch jetzt gleich auf das Nachfolgewerk zu sprechen.
Plus die der etwas gewöhnungsbedürftige Sound. Also das ist deutlich besser als vieles andere, was man so kennt aus der Zeit, aus dem Thrash-Metal. Aber gerade die Vocals, also sind jetzt nicht schlecht oder so, aber sowas hast du dann auch später nicht mehr gehört von Metallica. Und man weiß, glaube ich, auch warum. Ne? Also die ist sehr hallige und... Ja, da gab es irgendwie produktionstechnische Gründe für, keine Ahnung. Aber da haben sie sich ja dann...
Ja, muss ich sagen, das ist mir jetzt gar nicht so negativ ins Auge gestochen. Es hat halt einen speziellen Klang. Es klingt natürlich auch anders, aber ja, das ist für mich gar nicht mal so ein Manko der Platte. Die klingt für mich so, wie sie klingt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir, heute hast du ja eh nur noch die remasterten Versionen. Das wird ja auch das ein oder andere Mal neu aufgelegt. Ist das tatsächlich jetzt auch noch so bei den aktuellen Veröffentlichungen der Scheibe? Ja.
Also ich glaube,
da haben die doch schon ein bisschen noch was rausgeholt. Ne?
Ja, also ich hatte das Remaster gehört, aber den Hall auf den Vocals, den kriegst du halt nicht weg. So. Der ist halt da. Ne? Aber gut, ich meine, das ist auch nicht schlimm. Nicht. Also das gehört dazu, das ist auch irgendwie charmant so und passt schon. Was ich eigentlich mehr oder weniger sagen wollte, ist, dass die sich von diesem Sound dann halt auch super schnell verabschiedet haben, ne? Also das war ja dann mit dem nächsten Album war das ja dann schon passé, ne? Ja, sollen wir mal...
Ja genau, da können wir eine wunderbare Überleitung, würde ich gerade sagen, machen, ne? Dann kommen wir ein Jahr weiter, ins Jahr 84, die Ride the Lightning. Und das mündet wunderbar, diese Steilvorlage, in den ersten Fact, den ich hier hätte. Und zwar, hier war Cliff Burton das erste Mal wirklich im Songwriting involviert. Also wir lassen jetzt mal dieses kleine Instrumental aus, wofür er die Credits bekommen hat. Das ist Anesthesia Pulling Teeth, ne, von der Vorgängerscheibe. Da war halt richtig involviert. Und im Vorgänger war ja Mustaine auch noch sehr stark im Songwriting involviert. Der ist jetzt nur noch, glaube ich, in einem Song oder in zwei Songs. In zwei Songs ist es, glaube ich, bei den Credits erwähnt für ein paar Stücke. Aber das dünnt sich halt so immer mehr so ein bisschen aus. Ne? Und wir kommen jetzt in so eine neue Ära schon fast, ne? Weil die Kill 'Em All ja so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, ob ihre Sounds und der Musik hatte. Und zu Cliff Burton muss man sagen, der kommt aus einer sehr klassischen klassischen musikalischen Bildung. Ne? Der hat wohl irgendwas studiert oder gelernt, wo er sich mit klassischer Musik, also so Sachen wie Bach und Beethoven und so beschäftigt hat. Und das bringt er so in den Sound von Metallica mit ein, auf seine ganz spezielle Weise. Und damit hat er einen großen Anteil daran, wie Metallica auf künftigen Veröffentlichungen klingen werden. Ne? Es wird so ein bisschen melodiöser. Ne? Man geht so bisschen weg von den ganz harten Thrash, von der ganz harten Thrash-Schiene, die man so vorher gefahren hat. Und es klingt, ich will nicht sagen gefälliger, aber es wird noch etwas melodiöser und komplexer, ne, anspruchsvoller, aber ohne zu langweilen. Und das ist so ein bisschen das ganz Besondere an der Ride the Lightning, würde ich sagen. Ja. Davon abgesehen, was du gerade schon bei dem Gesang so als Manko hattest, nicht nur ob der Aufnahme, auch Hetfield hatte zu der Zeit schon sehr, sehr große Zweifel an sich gehabt. Ne? Er hielt sich nicht für einen wirklich guten Sänger und hätte am liebsten einfach nur Gitarre gespielt. Es wurde wohl mehrfach damals bei Armored Saint und später bei Anthrax beschäftigt, der bekannte Vokalist John Bush. Gefragt, ob er nicht Lust hätte, bei Metallica zu singen, aber er lehnte damals ab. Kann man sich darüber streiten, ob das eine gute Idee gewesen ist, aber er selber hatte wohl mal ein Interview verlauten lassen, dass er das nicht bereut, das Angebot nicht angenommen zu haben, weil er zu Recht auch meinte, er wüsste ja auch gar nicht, wie sich die Band jetzt mit ihm als Vokalisten entwickelt hätte, ob das jetzt so gepasst hätte. Für ihn ist Metallica eine tolle Band und die sollen genauso klingen, wie sie klingen, und deswegen ist er wohl ganz cool damit, da damals nicht eingestiegen zu sein.
Ja, also Schluss möchte ich noch sagen.
Ich glaube, jeder andere wird sich in den Arsch beißen.
Ja, aber ich meine, da hat er nicht ganz Unrecht. Ne? Ich meine, welchen Weg wäre Metallica gegangen, wenn er drin geblieben wäre? Wären die jemals so groß geworden? Zu der Zeit waren sie noch nicht, wo sie ihn haben wollten. Ne? Wer weiß, ne?
Ja, genau. Das ist auch müßig. Das ist, was wäre, wenn, ne? Klar.
Ja. Mhm. Der dritte, den dritten Fact, den ich hier noch habe, ist wieder so ein kleiner Mustaine-Fact, aber es nimmt auch dann ab in mit Zunahme der Alben, weil er wird dann halt immer irrelevanter, weil dann keine alten Stücke mehr kompostiert werden. Und zwar bei dem Stück Call of Cthulhu, ne, das ist dann, glaube ich, auf der Platte der Abschlusstrack. Den vereinnahmt er auch für sich, der hieß damals, glaube ich, noch zu Demo-Zeiten When Hell Freezes Over, so wurde er komponiert, und auch da vereinnahmt Dave Mustaine für sich halt der Songwriter gewesen zu sein. Er hat ein paar Credits dafür bekommen, ne, aber ich glaube, die Kollegen von Metallica denken da so ein bisschen anders drüber, das ist jetzt nicht wohl nur sein Song gewesen. Aber auch, wie gesagt, das dünnt sich dann jetzt später so ein bisschen aus, sein Wirken auf Metallica. Ja, zum Cover und Artwork, oder wirst du jetzt noch was zu den
Facts? Ja, ich hätte jetzt noch ganz kurz ergänzt, und zwar die Platte wurde in Kopenhagen aufgenommen, und zwar nachts aus Kostengründen. Die Kostengründe waren da mannigfaltig. Zu dem Zeitpunkt war es wohl ein sehr guter Dollarwechselkurs für Amerikaner. Und deswegen haben die gesagt, komm rüber da, ne, für den Dollar kriegt man viel Aufnahmezeit, und wenn ihr dann noch nachts aufnehmt, wenn kein anderer im Studio ist, dann wird's halt günstig. So, das hat man da dafür gemacht. Tatsächlich hätte ich jetzt auch wieder mal die Frage gestellt nach den Songs. Auf der anderen Seite würde ich ganz gerne noch eine klitzekleine Kleinigkeit nachschieben zu Kill 'Em All, nämlich die Verkaufszahlen. Die sind angegeben mit 5,5 Millionen bei Kill 'Em All und bei Ride the Lightning mit 7,1. Also schon eine deutliche Steigerung. Können wir mal im Hinterkopf behalten, ne? Also 5,5, dann gut 7, und wie sich das dann später noch so entwickeln wird mit den Verkaufszahlen. Sollen wir zur Musik kommen auf Ride the Lightning? Achso, by the way,
ja, mehr oder weniger sofort.
Veröffentlicht am 27. Juli 1984. Und damit ziemlich genau ein Jahr nach Kill 'Em All, weil das wurde nämlich am 25. Juli 83 veröffentlicht. Also ein Jahr und zwei Tage später tatsächlich.
Na gut, so Daten kann sich eh keine Sau mehr.
ja, klar. Nee, aber ich find's ganz, ganz spannend, dass es tatsächlich fast genau auf den Kopf ein Jahr ist. So, bis das erschienen ist. Also da haben sie echt Gas gegeben damals, was sich auch noch ein bisschen so weiterziehen wird.
Ja, vor allen Dingen so in der Qualität, was da veröffentlicht wurde zu der Zeit, ne? Damals waren sich gar nicht so klar, dass sie so Klassiker für die Ewigkeit geschrieben haben. Ja, und das war jetzt so eine junge Band. Ja, ich würde ganz gerne mal kurz aufs Artwork zu sprechen kommen, weil das auch vor allem ein Artwork ist, was mir von Metallica mit am besten gefällt. Ne? Es ist jetzt auch nicht eins meiner absoluten Lieblings-Metal-Artworks, aber dieser legendäre elektrische Stuhl, ne, der von diesen Blitzen durchdrungen ist, mit diesem blauen Hintergrund, Metallica-Logo da oben drüber, das ist, gefällt mir schon relativ gut im Vergleich zu allen anderen Covern, die Metallica dann später so veröffentlicht haben, nur zu fast allen anderen Covern. Ein kleiner lustiger Side-Fact an der Stelle auch noch, in Frankreich gab es wohl mal eine sehr überschaubare Auflage, wo aus irgendwelchen drucktechnischen Gründen und Sachen, die schiefgelaufen sind, ein grüner statt ein blauer Hintergrund
Okay.
wurde. Und diese Originalscheiben sind eine Menge Holz heute wert. Ne? Das Originalbild wurde sogar mal, glaube ich, für betrifft aber, glaube ich, nicht einen Fehldruck, sondern, glaube ich, das Original Artwork von dem Album mal für 10.000 Euro versteigert. Aber wie gesagt, diese grünen französischen Hintergründe, also diese Originalplatten, die sind auch noch eine Menge Geld heute wohl wert. Allerdings weiß das auch der Bootleg-Markt und entsprechend kriegst du auch natürlich gefälschte Platten für relativ kleines Geld mit dieser Farbgestaltung.
Ja.
Nicht legal, aber kriegt man halt bei bestimmten Quellen.
Ja, die werden wir also alle finden. Also das Artwork ist natürlich auch wieder mega ikonisch und auf 10 Millionen Kunden als Backpatch auch ne, verewigt. So, das kennt man halt auch einfach. Ne? Mhm. So, also ich glaube, wenn du Ride the Lightning sagst, dann hat jeder sofort dieses Artwork vor Augen. So, ne? Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Zur Musik. Wie findest du die Platte? Wie würdest du diese im Gesamtkontext einordnen und welche Songs gefallen dir besonders gut?
Also mein absoluter Lieblingssong darauf ist auf jeden Fall For Whom the Bell Tolls, was ja sich mit dem gleichnamigen Roman von Hemingway befasst, so textlich oder mit einem Teil aus dem Roman. Und der ist schon ziemlich stark. Ansonsten ich muss sagen, ich finde den Titeltrack erschreckend schwach, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Alles andere ist eigentlich ganz cool. So, den Abschluss dieses Call of Cthulhu hätte ich jetzt auch wieder nicht gebraucht, vor allen Dingen nicht mit knapp 9 Minuten so. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Mhm. Aber ansonsten, ja, Fight Fire with Fire ist natürlich auch ein absoluter Klassiker, ne, und ist auch ziemlich geil. Und ja, Creeping Death auf jeden Fall auch. Ja, insgesamt nicht meine Lieblings-Metallica-Platte, auch, glaube ich, weit davon entfernt, wobei mir immer noch lieber als alles das, was nach 2000 erschienen ist, aber ja, da kommen wir später zu. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich bin da, glaube ich, ein bisschen euphorischer als du noch. Also ich finde die Scheibe absolut fantastisch. Also ist für mich Metallica so ziemlich auf ihrem Zenit. Ne? Also man kann sich drüber streiten, man kann aus Gründen die erste Scheibe besser finden, aber ich finde, diese Platte hat für mich überhaupt keinen Schwachpunkt. Ne? Das ist für mich so ein kleines Meisterwerk geworden. Deswegen muss ich auch wieder diesen feigen Weg gehen und sagen, es ist für mich unmöglich zu entscheiden, was jetzt mein Lieblingstrack ist. Ne? Vielleicht so, ja, persönlich Fade to Black, der aber auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, tot gehört ist, aber der auch im Mainstream sehr gefeiert wurde, ne? Ob seiner traurigen Thematik, das ist ja immer so. Mhm. Ja, so ein Song, der auch gerne da mal besprochen wird irgendwo, ne, wo du die Lyrics analysierst und der ist natürlich ziemlich deep. Aber auch so, die gesamte Platte hat für mich keinen Schwachpunkt. Gut, ob der letzte Song jetzt hätte auch wieder fast 9 Minuten sein müssen, das ist so ein Problem, was ich dann künftig, vielleicht nicht mit dem nächsten Release, aber spätestens danach so ein bisschen durch die gesamte Metallica-Diskografie zieht, dass Songs für mich streckenweise so ein bisschen zu lang sind. Was vielleicht auch so ein Punkt ist, warum Metallica es nie geschafft haben, so zu meinen absoluten Lieblingsband zu werden, aber wären diese auf diesem Weg dieser Scheibe geblieben, wären sie es wahrscheinlich geworden. Ne? Wie gesagt, ich finde die Scheibe absolut fantastisch. Die hat für mich so ziemlich keine Schwäche. Ich finde ziemlich bemerkenswert, dass in gewissen Passagen die auch schon ein bisschen den später aufkommenden Groove Metal vorweggenommen haben, weil so gewisse Passagen von Songs sind schon ein bisschen groovig, wenn du das so anhörst. Ne? So Sachen, die dann später Pantera groß gemacht haben, kannst du da auch schon vereinzelt raushören, wenn man es möchte. Ansonsten für mich fast ein Kandidat zu sagen, ja, ist das vielleicht eines der besten Metal-Alben aller Zeiten? Ich würde sagen, fast vielleicht, aber es gab ja auch noch einen Nachfolger, der für mich vielleicht sogar noch ein bisschen stärker war.
Ja, wir reden natürlich über Master of Puppets und Erschienen am 3. März 86. Mathis, was hast du denn dazu für lustige Facts für uns? Oder spannende oder traurige? Oder?
Ja, lustig mitunter nicht. Das ist halt das letzte Album mit Cliff Burton vor seinem tragischen Unfalltod. Ne? Könnte jetzt zum Hintergrund vielleicht noch ganz kurz sagen, ohne da zu viel Worte drüber zu verlieren. Man kann es ja alles nachlesen. Sehr viel besser, als wir es erklären können, wie du es schon gesagt hast. Ne? Das Ganze passierte mal bei einem Kartenspiel und Tauschgeschäft mit Kirk Hammett. Und zwar wollte Cliff unbedingt gerne die Koje haben, in der Kirk hätte schlafen sollen. Und Cliff hat halt das Kartenspiel gewonnen und hat dann Kirks Koje bekommen. Und in besagter Nacht passierte halt dann dieser Autounfall. Ne? Das hätte alles auch ganz anders laufen können, wenn das Schicksal oder der Zufall, woran man auch immer glauben mag, da nicht an der Stelle eingegriffen hätte. Ne?
Da gibt es ja irgendwie auch die wildesten Mythen, von wegen, die Straße war vereist und der Busfahrer war besoffen und keine Ahnung. Und ja, also der Busfahrer sagt, die Straße war vereist.
Das
glaube
ich bis heute nicht wirklich geklärt.
Das ist nicht wirklich geklärt.
Ja, es lässt sich bis heute nicht, also der Punkt ist einfach, das ließ sich nicht mehr rekonstruieren.
Ja.
An dem Punkt. Ne? Also
ja, gut.
Ist halt Geschichte.
Auf jeden Fall, Master of Puppets hat aber noch aufgenommen. Lass uns zu dem Album kommen, weil...
Ja, fast. Ich habe noch zwei Facts. Und zwar, das war auch so ein bisschen der Durchbruch für Metallica. Jetzt nicht der absolute, aber die hatten ihren ersten Chart-Erfolg mit einer harten Platte. Das war auch was ganz Besonderes zu der Zeit. Wir sind im Jahr 86, kurz so ein Jahr ungefähr, nachdem Exodus dann auch ihr Debüt veröffentlicht haben. Slayer waren auch schon länger am Start, im Jahr 83 mit Metallica gestartet. Und die Platte schaffte es dann bis Platz 29 in den US-Charts. Und in Deutschland kamen die sogar auf Platz 31. Und damals haben ja so Chartpositionierung echt noch was bedeutet. Ne? So von Verkaufszahlen her, was da eine Scheibe gemacht hat. Das ist ein bisschen bemerkenswert hier. Ne? Und zwar als dritter Fakt hätte ich noch, ich meine, das komplette Album, ne? Die waren damals 22 Jahre alt, haben die in knapp 8 Wochen geschrieben. Ne? Wir reden hier mit Master of Puppets für viele eins der allerbesten Metal-Alben aller Zeiten. Mhm. Ja, und das muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Irgendwie so ein Haufen von knapp 22-Jährigen schreibt in 8 Wochen dieses verdammte Meisterwerk.
Ja.
Ja, und denen war damals nicht klar, dass die da so einen Evergreen kreieren würden, der Geschichte schreiben wird. Ja, die wollten einfach, waren einfach nur Jungs, die Musik machen wollten.
Ja.
Ja, das so als Side-Fact zum Master of Puppets. Zum Artwork könnte man auch noch was verlieren, weil das finde ich auch unheimlich gut noch. Also auch eins der besseren, die Metallica gemacht haben. Jetzt so im Detail auflösend, Kind seiner Zeit, ne, könnte wahrscheinlich heute ein bisschen besser aussehen mit heutiger Technik. Aber man kennt es halt, ne, wenn du diesen großen Metallica-Schriftzug siehst, darunter dieses Feld mit Kreuzen. Ich weiß nicht, ob es ein Friedhof oder eine Gedenkstätte darstellen soll. Eher so eine Gedenkstätte, kennt man aus den USA, wo so diese Kreuz an Kreuz stehen.
Vermute das, tatsächlich.
Ja, darüber halt, wie gesagt, der Metallica-Schriftzug, die Hände des Puppet-Masters, ne, und keine Ahnung, wie soll man das interpretieren? Sind das Gotteshände, der die Geschicke der Menschen lenkt?
Ja.
Wie gesagt, auf der Ebene sind Metallica-Songs ja schon so ein bisschen deeper, ne? Nicht unbedingt immer sehr ausufernd in ihren Lyrics. Es wird oft viel wiederholt, worauf du wahrscheinlich später noch zu sprechen kommen wirst. Aber ich finde, so in den Lyrics selber, da finde ich immer, da kannst du auch Sachen so auf mehreren Ebenen interpretieren. Das wird umso tragender seit der Ride the Lightning. Ja.
Nochmal ganz kurz zum Cover-Artwork. Ich habe es nochmal ganz kurz hier nachgeguckt. Und zwar ist es tatsächlich ein Friedhof und am linken Bildrand ist ein Stahlhelm zu sehen. Also das ist tatsächlich wohl so eine Gedenkstätte soll das sein. Aber ich meine, das sieht man aber auch. Ne? Also wenn man das sich das anguckt. Das
ja, klar. Ja. Ja, das ist offenkundig, finde ich. Das springt ja schon so ins Auge, ne? Ja.
Ja.
So viel zum Artwork. Zur wunderbaren Musik. Also zu Personalie hat sich ja nichts verändert. Ne? Wir haben ja immer noch das letzte Album hier mit Cliff Burton. Also wir sind nach wie vor mit dem
Quartett
hier
Hatfield, Hammett, bevor du zur Musik kommst, unterwegs.
Ja.
Noch ganz kurz eben zwei, drei Hard Facts. Und zwar Verkäufe 7,75 Millionen, also nochmal leicht gesteigert gegenüber Ride the Lightning. Und wurde ebenfalls in Kopenhagen im gleichen Studio aufgenommen wie Ride the Lightning. Und das wollte ich nur ganz kurz, bevor wir zur Musik kommen, nochmal eben einmal die harten Fakten nachschieben sozusagen. Ja. Jetzt darfst du dich gerne über die Musik auslassen.
Ja, also ich bin auch absolut begeistert von diesem Album. Ich meine, man hat es natürlich sehr oft bis heute gehört, deswegen rotiert es wahrscheinlich nicht mehr so oft auf dem Plattenteller, so wie zu früheren Tagen, aber man kramt es immer mal wieder raus. Ja, wie gesagt, hätte es das Album nicht gegeben, wäre wahrscheinlich die Ride the Lightning so mit meinem Lieblings-Metallica-Album geworden, aber ich finde, die Master of Puppets legt hier nochmal ein bisschen was drauf, ne? Man hat sich vielleicht noch weiter eingespielt, ist musikalisch ein bisschen gewachsen. Umso bemerkenswerter, weil ich die Songs auch hier schon relativ lange an sich finde. Ich meine, das ging ja schon bei der Ride the Lightning los, gerade mit dem Schlussstück, aber da hielten sich so im Prinzip die Songs noch die Waage zwischen 4 und 6 Minuten. Hier hast du so einige Brecher drauf mit 8 Minuten, so mehrere, ne? Also kein Song, der irgendwie unter 5 Minuten wäre. Aber ich finde das interessant, weil die Songs nicht langweilen. Ne? Die sind irgendwie für mich perfekt, so wie sie sind. Also was Metallica seitdem nicht mehr hinbekommen hat, auch seit Burton nicht mehr da ist. Ne? Songs zu schreiben, die relativ lang sind, aber wo du nicht sagst, da ist was Überflüssiges dran, sondern die sind genau perfekt, so wie sie sind. Und das macht die Platte für mich so ja ganz besonders und hebt sie unter dem ganzen Kanon von Metallica hervor. Es fällt mir auch hier wieder sehr schwer, wirklich einen Anspieltipp zu geben. Ich meine, wenn es einer sein müsste, ist es das ganz epische Master of Puppets Titelsong, der jetzt auch durch die bekannte Netflix-Serie etwas Aufsehen erregt hatte. Im vergangenen Jahr war das, glaube ich, noch Stranger Things. Da hat das ja nochmal eine große Rolle gespielt und vielleicht auch ein paar Leuten in Social Media zugänglich gemacht, die sonst keinen Bezug zur Musik von Metallica hatten. Ja, das ist so vielleicht so das Ding auf der Platte, aber ich finde auch vieles andere ist nicht weniger geil. Ne? Zum Beispiel Battery auch vielfach gecovert worden. Ne? Ein Song wie The Things That Should Not Be, klasse, Welcome Home. Also ich finde da wirklich kein schwaches Stück und auch das Instrumental Orion, das ist für mich eines der besten Instrumentalstücke, die ich überhaupt hören kann. Ja. Also ich bin absolut begeistert von der Platte, auch heute noch. Und ja, das ist für mich so ihr Opus Magnum, würde ich sagen.
Tatsächlich sehe ich fast ähnlich. Also ich finde, da ist auch wirklich nicht ein schwaches Stück drauf. Gefällt mir auch ultra gut. Allerdings ist nicht mein absolutes Lieblings-Metallica-Album, aber ich glaube, Platz 2 hat es auf jeden Fall sicher, würde ich sagen, ja. Ja, ansonsten alles das, was du gesagt hast, ne? Also ich finde schon, dass der Titeltrack ein bisschen heraussticht. Das könnte aber eben auch, wie gesagt, wegen Stranger Things jetzt ganz aktuell sein, weil es da ja wirklich sehr prominent vorkam, was die Songlängen angeht.
Ja, vor allem mit dem geilen Video dazu, ne? Diesen Ausschnitt aus der Serie, schon extrem geil. Ja, kriegst du Goosebumps.
Was die Songlängen angeht, bin ich da auch bei dir. Das ist bei dem Album, also da sind schon ein paar 8 Minuten dabei, aber ich glaube, der Schnitt ist eher so bei 6 oder so, ne? Und später wird das noch echt krasser, wenn die da diese ewig langen Songs da irgendwie rausknallen. Hier, wie du schon sagst, da ist nicht ein Takt zu viel. So, das ist völlig in Ordnung, so wie das ist. Die wiederholen sich dann nicht unnötig und ja, kannst du dir von vorne bis hinten geben. Absolutes Meisterwerk, gar keine Frage.
Ja.
Ja, was sagst du? Wollen wir mal eine kurze Pause einlegen?
Ja, klingt gut.
Bis gleich. So, da sind wir wieder nach einer kleinen Unterbrechung mit frischem Bier. Also ich zumindest. Ah, sehr schön. Und ja, machen wir direkt nahtlos weiter mit dem nächsten Album, würde ich sagen, oder? Was können wir denn über die End Justice for All sagen? Wobei, zum Titel, eigentlich heißt die ja Metallica End Justice for All, oder?
Ich wollte gerade sagen, es gab ein nächstes Album von dieser Band.
Ich fürchte, da kommen wir nicht da.
Ja, keine Ahnung. Ich kenne die nur als End Justice for All. Ich weiß nicht, ob du so mit Metallica End Justice for All lesen möchtest, wegen den drei Punkten am Anfang. Ja, keine Ahnung. Ich hau einfach mal ein paar Facts raus, ne? Und zwar, interessant an der Stelle ist, es ist ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Album gewesen. Und zwar in den USA allein hat sich das 8 Millionen Mal verkauft. Das Ding hat 8-mal Platin bekommen. Und damit ist das insgesamt auch das zweiterfolgreichste Album der Bandgeschichte.
Oh, ich habe hier sogar, fast 10 Millionen Verkäufe stehen.
Waren wahrscheinlich meine Daten etwas älter gewesen, die ich habe.
Also 9,8 habe ich.
Das ist schon.
Aber ja, gut.
hat schon ein bisschen was gerissen.
Auf jeden Fall, ja.
Also interessant an der ganzen Stelle ist auch noch so die Historie zur Aufnahme. Und zwar haben die sich eigentlich mal vorgenommen, die wollten dieses neue Album mit der gesamten Band komponieren. Also es ist das erste Album ohne, mein Gott, ohne Cliff Burton. Jason Newsted ist hier zur Band gestoßen. Man ging dann zusammen ins Studio und hat versucht und das hat so überhaupt nicht geklappt. Ne? Also irgendwie haben die dann angefangen, nur noch Cover zu spielen und das Ganze hat halt zu nichts geführt. Und dann haben halt James und Lars das federführend übernommen und dann ein bisschen auch die James und Lars Show draus gemacht. Und man muss sagen, davon kann man halten, was man will, aber als die übernommen haben, standen dann die Lieder nach ungefähr 2 Monaten. Ja, das ist schon was, wenn du bei Null anfängst.
Ja, krass, dafür, dass die, also die sind ja scheinbar wirklich echt so ein ultraproduktives Gespann, dafür, dass die dann nachher noch so, ja, so Probleme miteinander gekriegt haben, ne, aber ja, Story für später. Ja,
das hatte dann andere Gründe, aber genau, also wie gesagt, zusammen kreativ funktionieren sie wohl ganz gut und haben sie in 2 Monaten halt das Album so in ihren Grundzügen fertiggestellt, interessant ist auch noch an der Stelle der Sound des Albums. Da stößt man sich ja immer wieder bei Metallica mal gerne dran. Vielleicht nicht bei den beiden vorangegangenen, aber bei der Kill 'Em All erst mal so ein bisschen durchklingen lassen, dass man da auch Kritik üben könnte auf etwas höherem Niveau. Hier ist das allerdings so, dass du die Bassgitarre auf dem Album so gut wie gar nicht hörst, wenn du sie überhaupt vernimmst. Es gibt da so ein paar Erklärungen für. Newsted selber hatte mal gesagt, dass er bei den Einspielen der Bassspuren sich zu stark an Hetfields Rhythmusgitarre orientiert hätte und dass du deswegen die Bassspur gar nicht so wahrnimmst, wie du sie wahrnehmen solltest. Ja, beim finalen Mix ist Jason Newsted auch nicht dabei gewesen. Ne? Von daher hatte er da auch kein Mitspracherecht an der Stelle und hätte da auch noch groß was dran ändern können. Das ist so ein bisschen der Grund offiziell, warum das wohl mit der Bassgitarre nicht so gut auf dem Album geklappt hat. Ja, ich weiß nicht, willst du noch irgendwas zur Geschichte sagen? Ich meine, über Cliffs Dahinscheiden hatten wir ja gerade schon kurz was gesagt, ne?
Ja, also das Spannendste ist, glaube ich, tatsächlich jetzt hier der Einstieg von Newsted an der Stelle, was ja dann doch auch nochmal ein Bruch war in der Bandhistorie.
Ja, vor allen Dingen, weil Burton auch so stark im Songwriting involviert war, ne? Er hat der Band halt einen speziellen Sound gegeben, den die so an der Stelle auch nicht mehr haben. Ne? Ab hier klingt Metallica schon anders als auf den beiden vorangegangenen Alben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das kann man, glaube ich, so unterschreiben, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so, ich muss sagen, das ist für mich jetzt, ohne jetzt schon auf die Musik eingegangen zu sein, tatsächlich aus der Phase eins der schwächeren Alben, würde ich sagen, für mich so. Aber ja gut, also lass uns zur Musik kommen, also da sind natürlich auch ein paar echte Klassiker drauf, keine Frage, One kann man da sicherlich herausstellen, ne? Und ich persönlich mag jetzt Harvest of Sorrow auch noch echt extrem gerne. Und der Rest ist jetzt cool, auch nicht schlecht so, ne? Also geht schon klar, aber ich finde, es geht ein bisschen unter. Also wenn du jetzt die beiden Songs mal rausnimmst, dann bleiben da nicht so viele Dinger über, wo man sagt so, ja, absolute Klassiker. Ne? Also ja, okay, der Titeltrack, Eye of the Beholder, Blackened, ja, kennt man alles, keine Frage, aber ist halt auch Metallica, ne? Also da hängt die Latte halt auch hoch, ne? An der Stelle.
Ja, also ich gehe da so ein bisschen d'accord mit dir. Also ich finde nicht, dass es ein Scheißalbum ist. Ne? Ich finde, kannst du dir schon anhören. Der Sound, ja, okay, etwas mehr Bass hat der Platte bestimmt ganz gut getan. One ist für mich eins der absolut besten Metallica-Stücke ever. Ich mag den Song auch heute noch, auch wenn er so ein bisschen overplayed ist, aber ich finde den richtig stark. Ne? Vielleicht jetzt nicht musiktheoretisch zu begründen, aber so wie der Song strukturiert ist, das ist wirklich einer der besten Songs, die je geschrieben haben und das stammt allein aus der Feder von Hetfield und Ulrich. Na, hier war Cliff nicht involviert. Ja, ich finde den Song Blackened auch ziemlich geil. Dyer's Eve rettet die zweite Hälfte der Platte noch so ein bisschen, finde ich. Ich finde halt, du hast einen deutlichen Abfall. Ne? Du hast die erste Hälfte der Platte, also früher LP ist Seite 1, dann ist die LP Seite 2. Ja gut, Harvest of Sorrows wäre dann auf der zweiten Seite demnach. Ne? Ist natürlich auch noch ein starker Song, aber ich finde gerade so Frayed Ends of Sanity und To Live is to Die so ein bisschen belanglos für mich. Ne? Ich meine, können Fans auch gerne anders sehen, aber gerade To Live is to Die mit seinen fast 10
viel
Minuten.
Zu lang.
Oh Gott, ja. Das zeichnet sich so ein bisschen schon ab, welche Richtung Metallica gehen und was für mich da Problem mit der Band auch ist. Und auch auf der ersten Seite der Titelsong mit 9 Minuten 44, And Justice for All. Ich finde den Song nicht scheiße, aber das ist mir einfach auch zu lang. Der Song hat Längen für mich. Und
ja, beide.
Das trifft halt so ein bisschen auf dieses Album zu, was es für mich disqualifiziert, in der vordersten Front der Metallica-Alben zu stehen. Ne? Also wie gesagt, du kannst es dir gut anhören, das ist nicht schlecht. Sound hätte etwas besser sein können. Er hat seine großen Momente, er beinhaltet einen der besten Songs überhaupt, aber das alleine reicht für mich nicht, um die Platte so unter die Top 3 zu hieven.
Das ist definitiv nicht. Sehe ich exakt genauso und wie ihr gerade schon gesagt hast, also der Titeltrack ist nicht verkehrt, aber mein Gott, ey, ganz ehrlich, der hätte es auch in 6 Minuten unterbringen können, so. Das hätte auch gereicht, so.
Ja.
Und das ist halt nachher hier, To Live is to Die, ist einfach nur lang. So, also der gefällt mir wirklich gar nicht, so.
Genau.
Aber ja, wie du schon sagst, so.
Also fängt man sich wirklich an, so ein bisschen zu langweilen, ne? Aber eine gute Sache hatte die Platte für mich noch. Das ist, glaube ich, so von allen Cover-Artworks, die Metallica gemacht haben, so mein Liebstes. Weil du darauf trotz des relativ schlicht weiß-beigen Hintergrunds was siehst, ne? Diese Justitia, die an diesen Seilen festgehalten wird, auch aussagetechnisch, wo die aus ihren Wagen die Dollarscheine verliert. Da macht für mich so unter allen Artworks mit am meisten her. Und ich glaube, wenn ich mir mal ein Metallica-T-Shirt nochmal kaufen sollte, ja, wahrscheinlich wäre es entweder das Cover-Artwork von Ride the Lightning oder die Justitia, die finde ich halt ziemlich geil.
Ja, das Artwork ist ganz cool. Ich finde es als T-Shirt-Artwork ehrlich gesagt nicht so geil, weil es halt zu hell ist, aber gut, das ist Geschmackssache, ne?
Nee, das kriegst du ja auch in Schwarz, ne, mit einer etwas anderen Färbung. Also
ja.
Das kriegst du jetzt nicht nur in Weiß, ne?
Ja,
klein,
weil
Weiß
ich mag
ja generell nicht so gerne Weiß.
Aber das kriegt man ja häufig auch mit diesem hellen Hintergrund und nicht so meins. Aber gut, ist wie gesagt Geschmackssache.
Nee, in Weiß hätte ich es mir jetzt auch nicht gekauft.
Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, also so ganz viel brauchen wir da meiner Meinung nach nicht drüber verlieren über das Album. Auch ein Klassiker, gar keine Frage. Trifft halt nicht so ganz unseren Geschmack, wie wir uns jetzt erarbeitet haben.
Ja, und vor allen Dingen unheimlich erfolgreich, ne, dafür, dass, ich weiß gar nicht, wie es in der Szene allgemein gesehen wird, offenkundig dann wohl doch ganz gut, ne, vielleicht besser als wir beide das jetzt hier bewerten würden, sonst hätte es sich wahrscheinlich nicht so gut verkauft, oder hat es sich wegen dem tollen Song One so gut verkauft?
Ja, der ist ja auch totgenudelt worden damals, der hat ja auch echt Airplay gekriegt, ne, wenn ich mich da noch richtig erinnere, aber, das kann schon sein, ich weiß es nicht, aber gut, ist ja auch egal, also One, mega gut. Ein paar andere Songs auch noch, der Rest so, ja. Kann man sich geben.
Ja.
Muss man nicht. Gehen wir direkt mal weiter. Kommen wir zum legendären Black Album oder auch selbstbetiteltes Album Metallica, wie es heißt. Erschien am 12. August 91. Wir sind in den 90ern angekommen. Und bevor du jetzt gleich losratterst, 30 Millionen Mal verkauft. Mhm. Also einfach auch mal dreimal so viel wie In Justice for All und damit das absolut erfolgreichste Metallica-Album bis heute. Ja.
Ja, genau. Aber das fand ich jetzt auch wenig überraschend im Zuge der Recherche. Damit hatte ich jetzt auch einfach gerechnet. Allein schon hier wegen so Nothing Else Matters, Unforgiven und sowas. Na, das war mir schon klar, dass das wahrscheinlich kommerziell das erfolgreichste gewesen sein mag.
Ja, also wundert mich aber auch ehrlich gesagt nicht. Hast du Facts? Sonst hätte ich nämlich einen kleinen Fact, den ich vorweg schicken würde.
Ja, mach ruhig, dann kann ich dir sagen, ob ich den drin hatte oder nicht, dann schenke ich mir gegebenenfalls meinen.
Und zwar geht es so ein bisschen um die Kritik an dem Album. Und zwar hat das damals sowohl im Metal Hammer als auch in der Rock Hard, also in den beiden führenden deutschen Metal Magazinen, die volle Punktzahl, sprich 7 und 10 gekriegt. Und
Gut, ich streiche meinen Fett rein.
Okay, sorry. Ja, das ist mir so ins Auge gesprungen. Das musste ich mir einfach notieren, weil ich das irgendwie spannend fand, dass das gerade in diesen Metal-Zeitschriften, die ja auch teilweise immer ein bisschen konservative Ansichten haben, dass das da so krass gut weggekommen ist, ne?
Ja, Album des Monats. Ja, ne? Thomas Kupfer hat der Platte 10 von 10 gegeben.
Auch,
ne?
Auch in beiden Zeitschriften Album des Monats. Krass. Ja, was hast du denn? Dann hast du noch zwei Facts, die ich dir jetzt nicht wegnehmen will.
Ja, Gott sei Dank. Nachdem in vorangegangenen Alben hatte man ja immer so ein bisschen den Stil beibehalten, dass man einen Song genommen hat und das Album nach einem Song benannt hat. Ne? Hier wurde das erste Mal damit gebrochen, also seit dem Debüt Kill 'Em All. Ne? Es gab jetzt auch keinen Song Kill 'Em All, aber von da an hatte man immer einen Songtitel gehabt, der dann auch gleichzeitig Albumtitel geworden ist. Man könnte jetzt sagen, ja, ist vielleicht auch so, zumindest wenn du das so nimmst, dass du den Albumtitel Metallica, also das Album heißt offiziell halt Metallica, ne? Oder für viele ist es halt auch das schwarze Album, das Black Album, analog so ein bisschen zu den Beatles mit dem White Album. Allerdings, wenn man sich das Cover-Artwork so ein bisschen näher anschaut, ne, das ist ja erstmal hauptsächlich so ein schlichtes Schwarz, da sieht man so eine Schlange drauf, ne? Ist das gerade vor Augen? Oder?
Ja, die ist unten rechts, ist genau so eine Schlange drauf.
Die typische Metallica-Schlange. Genau, die sieht man auch schon mal gerne auf Metallica-T-Shirts. Und die hat eine Story, ne? Das ist, die kommt auf dieser sogenannten, in ähnlicher Form auf der sogenannten Gadsden-Flag vor. Und ich lese jetzt einfach mal, ich zitiere aus Wikipedia, um ein bisschen Wissen zu verbreiten. Die Gadsden-Flag ist eine historische US-amerikanische Flagge aus der Zeit der amerikanischen Revolution, die auf einem gelben Grundfeld eine sich zum Zubeißen aufrichtende Klapperschlange zeigt. Ne? Darunter befindet sich der Wahlspruch Don't Tread on Me, Deutsch, ne? Tritt nicht auf mich. Die Flagge wurde nach dem US-General und Politiker Christopher Gadsden benannt, der sie auch entworfen hat. Früher stand die Flagge symbolisch für US-Patriotismus, Regierungskritik, Begrenzung der Macht der Regierung, Unterstützung der US-Verfassungsrichter. Inzwischen wird sie bedauerlicherweise zunehmend von extremen Rechten und Verschwörungsideologen verwendet, aber ich glaube, das war noch nicht so in der Zeit, wo Metallica sich dafür entschieden haben, das aufs Cover zu nehmen. Ja, erstmal so viel zur Gadsden Flag und jetzt der Brückenschlag. Ne? Der Spruch Don't Tread on Me, das ist allerdings dann der 6. Song auf dem Album und damit ist dann trotzdem über Unwege etwas vom Cover doch auf dem Album gelandet.
Das ist auch schon
das so ja, fast schon Fun Fact. Ja, genau. Aber das wollte ich einfach mal mit uns mit euch teilen. Ja, und ansonsten ist noch interessant, es gab 5 Single-Auskopplungen. Das ist schon eine ganze Menge so für die Zeit auch, ne, von einem Album. Und das waren Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam und Sad But True. Ja, und es gibt auch zu jedem der Singles ein Musikvideo. Ja, das sind schon so auch mit die stärksten Songs der Platte wahrscheinlich, wenn man nicht manche auch tot gehört hätte. Aber interessant auch, dass es zu jedem ein Musikvideo gab. Ne? Und die habe ich mir natürlich jetzt nicht alle nochmal angeguckt. Ein paar hatte ich noch so leicht in verschwommenen Erinnerungen. Aber ich habe da eher so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Metal und Videos. Aber da könnten wir auch mal vielleicht eine Folge draus machen.
Oh ja, das ist doch mal ein witziges so Thema, Metal-Videos. Ey. Gerade so die 90er und 0er Jahre-Dinger, ey.
Ja.
Da gab's so.
Ja, schreib mal auf,
komm. Da können wir vielleicht mal machen, weil da gibt's echt, oh mein Gott, ey. Ich sag nur Balls to the Wall, aber ja.
Ja. Ja, unter anderem. Ja, ja, das wäre dann auch. Du hast mir ja den dritten Fact mal wieder weggenommen.
Entschuldigung. Danke, Roshi.
kommen wir zur Musik. Also über Artwork habe ich jetzt auch schon gerade gesprochen im Verlauf dieser Gadsden-Geschichte.
Ja.
Was sagst du denn zu dem Album?
Also das ist tatsächlich mein absolutes Lieblingsalbum von Metallica. So zugegeben, es wurde echt viel totgenudelt, gerade Nothing Else Matters, da braucht man nichts mehr zu sagen. Vor allen Dingen nachher in dieser Orchesterversion, da konnte man auch wirklich irgendwann nicht mehr hören. Ich habe es jetzt auch jahrelang nicht gehört, habe es jetzt in Vorbereitung mir mal wieder gegeben. Es ist einfach ein verdammt starker Song. So, ne? Also der ist einfach wirklich gut. Zu Enter Sandman habe ich eine kleine Story, und zwar war das der Song, mit dem wir damals, als wir Conceptor gegründet haben, da kam dann der André, unser Gitarrist, mit an und sagte, ey, lass doch mal, bevor wir jetzt irgendwie selber Songs schreiben, mal irgendwie was covern, und dann haben wir uns den ausgesucht Und ja, deswegen...
Ja, schon im Proberaum gehört.
Genau, der hat so ein bisschen einen besonderen Platz in meinem Herzen, sag ich mal, weil ich mir den damals dann auch auswendig drauf schaffen musste in relativ kurzer Zeit. Und ja, das hat auch ganz gut geklappt. Zu Sad But True ist noch, glaube ich, ganz witzig. Kennst du den Song American Badass von Kid Rock?
Ja, ich habe ihn jetzt nicht
doch,
genau
hast
im
du.
Ohr, aber
das ist
ja,
einfach
doch,
Sad But True.
Schon mal gehört.
Also tatsächlich.
Ja, ist genau
ja,
so.
Also die haben also einfach das Riff.
Bist du mal im direkten Vergleich?
Ja, der hat einfach das Riff genommen und rappt dann da so aggro drüber. Aber das ist tatsächlich einfach original Sad But True. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie, oh, hat der Hoshi irgendwie rausgefunden. Das hörst du wirklich sofort. Und dann sagt er auch, ne? Also ich glaube sogar, dass das die Originalaufnahmen sind. Ich glaube nicht mal, dass das irgendwie neu aufgenommen wurde für Kid Rock. Kann sein, weiß ich nicht. Aber es hört sich wirklich sowas von 1:1 nach der Metallica-Aufnahme an. Da würde ich vermuten, dass er die genommen hat, die Originalaufnahmen da drüber gerockt hat und fertig oder drüber gerappt hat, besser gesagt. Ist jetzt auch nicht so ganz verwunderlich, weil die waren ja irgendwie, meine ich, zusammen so um die Zeit auf diesem Woodstock 2. Ne? Also es war ein bisschen später, aber ich glaube, die kannten sich auch relativ gut. So Kid Rock und Metallica und
ja, wäre jetzt wenig überraschend.
Also ich glaube nicht, dass der da jetzt irgendwie so so Dimmu Borgir-mäßig sich da einfach irgendwie was geklaut hat hier. Wie hieß der nochmal? Der Bushido.
Ach,
ja, Bushido. Der sich da einfach mal
Morning Palace.
Ja. Nee, so war das, glaube ich, eher nicht. Ja, ansonsten hier jetzt der erste Teil von dem The Unforgiven Triple drauf. Auch absolut großartig. Der erste Teil. Zu den anderen kommen wir später. Und absolut, also hier der siebte Song ist Through the Never, wo die dann nachher noch diesen seltsamen Film gemacht haben, der irgendwie auch so heißt. Und
den hatte ich sogar, das war der erste und letzte 3D-Film, den ich mir jemals gekauft habe, nachdem das 3D-Konzept für Heimfernseher auch so ein großer Erfolg war.
Also ich muss sagen, der Song ist cool, der Film ist absoluter Scheiß. Also gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Das einzig Coole sind halt die Konzertszenen da drin,
Ich fand den relativ unterhaltsam. Also zumindest zum einmal gucken, ne, das fand ich jetzt nicht schlecht, aber
ja,
ich wusste auch nicht so genau, was das soll.
Mir war der künstlerische Anspruch irgendwie zu hoch, da wird ja irgendwie nicht ein Wort drin gesprochen, ne? Da wird ja irgendwie nur gesungen und also irgendwie ja irgendwie ganz seltsam. Ja, ansonsten vielleicht noch ganz spaßig hier The God That Failed. Hattest du da die Background Story zu? Der zehnte.
Nee, glaube ich nicht. Also wahrscheinlich gelesen, aber schon wieder
der
vergessen.
Der zehnte Track, und zwar geht es darum, die Eltern von Hetfield waren in so einer lustigen christlichen Sekte drin. Irgendwie Christian Science oder so hießen die. Und die Mutter hat dann irgendwann, ich glaube, Krebs gekriegt. Auf jeden Fall irgendwie so eine schlimme Krankheit. Und die Sekte hat halt verboten, dass das irgendwie mit konventioneller Medizin behandelt wird. Man sollte halt beten und aufs Beste hoffen. Und das hat dann Hetfields Meinung über Religion im Allgemeinen und halt ja Christentum im Speziellen dann doch geprägt. Und darum geht's halt in dem Song. Ne? Weil die Mutter ist dann halt gestorben und die haben ihm wohl sogar irgendwie verboten, um die zu trauern, so nach dem Motto, ja, das hat ja Gott gewollt und deswegen ist das schon richtig so und jetzt stell dich nicht so an. So, ne?
Ja. Wobei man hier auch an der Stelle nochmal sagen sollte, für alle Hörer, die vielleicht jetzt so ein bisschen christlich unterwegs sind, nicht auf den Schlips getreten fühlen, das ist ja jetzt nicht allgemein was gegen das Christentum, sondern einfach nur gegen dumme Menschen. Das ist so eine dämliche Sekte oder so. Ne? Es gibt ja durchaus auch kluge Christen, die auch der Wissenschaft vertrauen, wenn sie krank werden. Also das ist eher so ein Spezialfall hier.
Wobei sich das ja irgendwie auch so ein bisschen, also bei diesen Hardcore-Christen ist das ja jetzt auch nicht selten. Ne? Also die bei den Zeugen Jehovas, die lehnen ja auch irgendwie Blutspenden ab, also Blutkonservengabe.
Jetzt sind ja auch so dumme Sekten.
Das darf man ja nicht,
weil Gott hat nicht über die
heilig und keine Ahnung. Ne?
Nein, aber wir reden jetzt nicht über normale Menschen, die vielleicht ein paar Mal eine Kirche
haben. Nein, das nicht.
Privaten ihren Glauben.
Auf jeden Fall, darum dreht sich der Song. Ansonsten absolutes Klassikeralbum. Wie gesagt, mein Lieblingsalbum. Ich finde auch wirklich nicht einen schlechten Song da drauf. Jetzt so bei Vorbereitung ist mir auch Wolf and Man nochmal so ein bisschen aufgefallen, der sonst immer so ein bisschen unterm Radar gesegelt ist. Finde ich absolut großartig. Und dann komme ich zum Ende mit meinem Monolog hier. Wenn du dir mal die Songlängen anguckst da drauf, keine 8 Minuten. Der längste Song hat irgendwie 6 Minuten 47. Mhm. So, und man hätte es ahnen können. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ja, wie sieht's denn bei dir aus? Was ist deine Meinung musikalisch dazu?
Ich würde fast sagen ähnlich, nur ich gehe nicht so ganz d'accord, dass ich sagen würde, das ist mein Lieblings-Metallica-Album. Tatsächlich rangiert es nicht mal unter meinen vorderen drei Plätzen. Wobei man sagen muss, rein objektiv betrachtet ist es das kommerziell erfolgreichste gewesen. Ich verstehe auch warum. Und ich verstehe auch, warum es das Lieblingsalbum von Metallica von jemandem sein kann oder vielleicht auch so überhaupt. Es hat natürlich viele Hits. Es ist nicht mehr so langatmig, vor allen Dingen wieder Vorgänger in Justice for All, der so seine Längen hatte. Ne, daraus hat man vielleicht so ein bisschen gelernt. Ich glaube, das war auch so ein bisschen Hintergrund der Geschichte. Ne? Man wollte wieder zugänglicher werden, sich von etwas komplexeren Songstrukturen der beiden Vorgänger verabschieden. Das war ja auch schon bei der Master of Puppets so, dass die Songs hinreichend komplex waren, aber da waren sie in dem Sinne komplex, dass sie mich nicht gelangweilt haben. Das ist auf der Just in Justice for All nicht mehr der Fall. Es ist ein sehr starkes Album geworden. Ne? Man hat natürlich jetzt ob der Zeit ein paar Songs ein bisschen tot gehört. Das kann man dem Album natürlich nicht vorwerfen. Ne? Du hörst die Songs halt so oft, weil das halt so Evergreens sind und die auch im Radio gespielt werden. Da könnte auch vielleicht der erste Kritikpunkt kommen, wenn man den so sehen will. Man wird halt so ein bisschen massentauglicher mit dem Album. Das ist nicht umsonst eins der erfolgreichsten.
Ja, das wird rockiger, ne?
Lieblingssongs, ja, klar. Ja, es wird rockiger. Es hat natürlich noch Thrash-Elemente, ne? Es wird schon noch ein bisschen geballert auch in den Songs. Aber es wird alles so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen zahnloser, aber gefälliger, ne?
Ja, Nothing Else Matters
halt, ne? Also Lieblingssongs, Ballade halt, oder wie man es nennen will. Lieblingssongs würde ich auch sagen, dann so drei dicke Klassiker, so Enter Sandman natürlich, weil ich ihn auch bei euch viel gehört habe, verbinde ich immer dann eure Proberaumtage mit, ne, die mir auch unheimlich viel geben, aber auch davon ab ein toller Song, ne, gerade wenn man den noch nicht so oft gehört hat. Nothing Else Matters, ohne Frage wahrscheinlich der erfolgreichste Song, den sie je gemacht haben, insbesondere mit dem Orchester, sehr gut angekommen im Mainstream. The Unforgiven, auch der beste Teil für mich dieser später gewordenen Trilogie. Ich kann ja auch nicht wirklich was Schlechtes über das Album sagen, einfach nur, dass mir das ein bisschen zu zahm ist. Ne? Ein bisschen tot gehört ist, aber das kannst du halt dem Album nicht vorwerfen. Das ist auf jeden Fall ein Klassiker, ein Alltime-Klassiker, ein Meisterwerk, ja, doch, bestimmt auch, weil die Songs einfach so gut sind, ne? Vor allen Dingen so gut geworden sind, dass sie auch on-air laufen im Radio. Da musste er erstmal schaffen, auch an diesem Punkt, wo die Band angekommen ist. Ne? Ich meine, da wussten sie natürlich, glaube ich, auch an der Stelle schon so ein bisschen, dass das mal jetzt auch mehr mehr Profession werden kann als nur Passion. Ne? Man kriegt auch mal wieder ein bisschen was zurück für das, was man reingesteckt hat. Man wird kommerziell erfolgreich und kann auch jetzt Welttourneen mal so ein bisschen fast aus eigener Tasche schon bezahlen. Ne? Ja, kann ich nichts Schlechtes dran lassen an dem Album. Ist auf jeden Fall ein absoluter Klassiker und Meilenstein des Metal.
Also für mich muss ich sagen, wie gesagt, mein Lieblings-Metallica-Album und war auch ein Highlight. Achso, wir sind ja ein bisschen unterschiedlich rangegangen. Wir haben uns die Diskografie beide nochmal komplett reingetan. Ich habe hinten angefangen und du vorne.
Ja, aber du von der anderen Seite, ne?
Ja. Und ich glaube, ich hatte die beste Wahl getroffen.
Highlights dann am Ende. Ja, es geht, ne, je nachdem, wie du wieder an so eine Geschichte dran gehen möchtest, aber du hast schon recht, ne, wenn du dann schon viel Metallica gehört hast über so eine Woche und dann musst du zu etwas zäheren Sachen kommen oder zumindest, wenn man sie selber so wahrnimmt. Ja, ich habe mich ein bisschen schwer getan, das Projekt dann auch durchzuziehen, aber ich hab's geschafft.
Ja, aber Mathis, dann habe ich gute Nachrichten. Wir haben ja jetzt alle Metallica-Alben besprochen. Können wir eigentlich zum Ende kommen, oder?
Ja, genau, das war das Letzte.
Gut, wenn ihr uns supporten wollt und so, ne? Nein, aber
Metal Off.
Sagen wir mal so, ab jetzt wird's weniger euphorisch.
Ja, komisch, ne? Wobei kommerziell war es ja auch gar nicht so vorbei, ne? Das kam dann, glaube ich, beim anderen Publikum gut an. Wenn wir jetzt weitergehen, wir befinden uns im Jahr 96. Das ist schon, ja, liegen schon so ein paar Jahre dazwischen, an der Zahl 5. Da kommen wir zur Load. Willst du dazu noch was sagen, was in der Zwischenzeit passiert ist, oder soll ich direkt mal so ein paar kleine Hardfacts raushauen?
Eigentlich kannst du tatsächlich zu den Hardfacts im Album kommen. Ich glaube, das überschneidet sich sonst.
Ich glaube, so unheimlich viel ist in der Zeit auch gar nicht so erwähnenswertes passiert. Die Band ist halt getourt, ne? Also ich fange einfach mal an. Metallica war nach dem Black Album bis zum Einspielen der Load praktisch die ganze Zeit auf Tour gewesen, ne? Die groben Songs entstanden halt teilweise unterwegs und dazwischen, wo man mal zu Hause war. Und in der Zeit ist halt so nichts weiter. Ja, ich meine, außer für so Die-Hard-Fans, die sich für jedes Fitzelchen interessieren, passiert. Aber so im Großen und Ganzen war es relativ ereignislos. Ne? Man hat Tourneen gespielt, man ist aufgetreten, hat Songs geschrieben, die dann letztlich in der Load mündeten. Zweiten Fact hätte ich hier, das Ganze war ursprünglich als Doppelalbum geplant.
Mit dem Reload, ne?
Allerdings entschied man sich das dann, ja genau, es hätte zeitgleich erscheinen sollen, hat man dann nicht gemacht. Man hat dann halt 96 nur den Teil mit der Load veröffentlicht und dann ein Jahr später die Reload, sonst wäre es als Doppelalbum erschienen, was dann später nochmal bei anderen Alben der Fall gewesen ist. Dritten Fact habe ich hier noch, die beiden Songs Mama Said und Wasting My Hate sind die ersten Metallica-Songs, in denen keine Gitarren-Soli gespielt wurden. Das ist etwas, was sich auch späteren Alben auch nochmal, vielleicht auch in kompletter Konsequenz wiederfinden sollte, aber das ist hier tatsächlich das erste Mal gewesen, dass Kirk Hammett nicht allein in ein paar Songs nochmal zu seinen Ehren kam. Vielleicht nicht auch unbedingt immer die schlechteste Wahl. Ich will nicht sagen, er schlechter Gitarrist ist, aber es gibt dann später auf anderen Platten noch manchmal auch die, die Kritik, dass bei eh schon langen Songs ausufernde Gitarrensoli nicht noch unbedingt zur Verbesserung desselben beitragen. Ansonsten, ich weiß nicht, soll man groß auf das Artwork eingehen? Ich meine, das sind irgendwie so auf Öl gemalte Flammen,
Ich habe keine Ahnung. Und zwar
das, keine Ahnung, ich weiß nicht, was
ja,
das
pass ist. Pass auf, dazu habe ich was. Und zwar das Cover-Artwork heißt Blood and Semen 3, ist von Andres Serrano. Das ist Rinderblut gemischt mit Sperma unter Glas.
Ja, das weiß ich von der Reload, aber ist das
nein,
bei der
das
Load
ist,
auch schon
nein, nein, so bei, gemacht? Bei der Reload heißt es Blood and Urine. Also da ist es Blut und Pisse.
Mhm. Aber es ist ein ähnlicher Ansatz, weil
ist auch von dem
ich
gleichen Künstler.
Nicht, was es bei der Load sein sollte.
Ja, nee, ist von dem gleichen Künstler.
Ach so, ja,
Künstler.
Gut, sah jetzt
also,
ähnlich aus, aber
bei,
okay.
Ja, ja. Bei der Load ist es halt Blut und Sperma. Mhm. Und bei der Reload ist es Blut und Pipi.
Ja gut, hätte man sich fast denken können. Ne? Das hatte ich jetzt auch zur Reload recherchiert, aber das hatte ich zur Load irgendwie nicht gefunden oder nicht gründlich genug nachgeschaut. Deswegen, ich finde es trotzdem scheiße.
Gefällt mir auch nicht. Ja. Also,
Kunst hin oder her, meins ist er nicht.
Ja, musikalisch, Until It Sleeps, ne? Was will man da sonst noch zu sagen? So.
Ja, im Prinzip schon. Ich meine, ich hatte noch ein paar andere Songs, die mir auch durchaus gefallen haben, auch ob der anderen Ausrichtung. Man sollte vielleicht mal damit anfangen, dass Metallica hier schon so ein bisschen die ursprünglichen Pfade verlassen haben. Ne? Das ist ein Album, was in einer ganz anderen Zeit entstanden ist. Ne? Wir sind so in der Zeit des Grunge. Die Alben sind noch rockiger geworden. Ne? Man findet immer weniger von den ursprünglichen Thrash-Elementen. Until It Sleeps ist für mich immer noch nach wie vor ein guter Song. Vielleicht auch deswegen, weil es so mit meinem erster musikalischer Berührungspunkt mit Metallica war. Auch das Video mag ich heute noch sehr, vielleicht so ein bisschen nostalgisch zu erklären. Ich fand sonst die Songs End My Bitch und King Nothing auch noch ganz gut.
Hätte ich jetzt auch genannt.
Ja. Vielleicht, weil die auch so ein bisschen hervorstechen, weil die wirklich nicht schlecht
sind. King Nothing finde ich sogar ziemlich cool. Dafür, dass der immer so untergeht.
Also ich muss sagen, ich muss insgesamt sagen, auch wenn du das Album so durchhörst, das hat natürlich auch so gerade so zuletzt mit The All Autoren so schon starke Längen. Auch hier Bleeding Me mit 8 Minuten 18, ja, ein bisschen lang. Ne? Ich muss aber auch sagen, ich hatte das Album gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich habe erst jetzt durch das Wiederhören auch so ein bisschen entdeckt, dass ich diese rockige Seite von Metallica schon mag. Ne? Das ist vielleicht auch ein Stück weit ein unterschätztes Werk unter Fans, die sagen, mir kommt nichts als so diese alte Riege an die Ohren. Er kommt natürlich nicht ansatzweise für mich an die großen Klassiker ran, aber es ist doch insgesamt für das, was es ist, kein ganz so schlechtes Album geworden. Ne? Man tut ja. dem Album vielleicht manchmal ein bisschen Unrecht, wenn man es so verteufelt. Ja, ne? Es ist natürlich maximal weg an der Stelle, maximal weit weg von der Kill Em All. Ich glaube, weiter weg, vielleicht noch mit der Reload, haben sich Metallica bei Studioalben nicht mehr von der Musik entfernt, die sie mal gemacht haben. Naja, mit Thrash Metal hat das so ziemlich gar nichts mehr gemein. Naja, aber ich meine, die machen, was sie machen wollten zu dem Zeitpunkt. Das haben sie ganz gut gemacht. Ne? Aber es ist halt trotzdem auch ein Album mit Längen geworden. Und auch wenn ich jetzt so ein bisschen wiederentdecke, dass mir die rockige Seite Metallica ganz gut gefallen kann, kann das deswegen für mich auch bei weitem nicht auf den vorderen Plätzen liegen.
Ja, also gut, dann wenn du das jetzt noch so retten willst, dann versuche ich es auch noch mal ein bisschen zu retten. Also Until It Sleeps ist natürlich auch ein, ja, den kennt glaube ich auch jeder, ne? Dann Hero of the Day genauso, The House that Jack Built, Built ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ain't My Bitch hat es ja schon gesagt. Ansonsten nach hinten raus wird es immer belangloser und das Ding ist einfach viel zu lang. Das geht fast eine Stunde, 20 Minuten, was soll das? So, also da hätte man auch echt die letzten vier Songs einfach weglassen können. So, gerade diesen 10-Minüter, The Outlaw Torn, ey. Boah, bitte, ey.
Also, ja, das hätte nicht sein müssen.
Ja, dat, also, ja, du hast recht. So, es ist nicht so schlecht, wie man das in Erinnerung hatte. Das ist mir jetzt beim Hören auch wieder aufgefallen. Und gerade King Nothing, der auch echt nach vorne geht, kann man sich auch wirklich geben. Aber danach hört es dann auch ganz schnell auf, finde ich. Also, tatsächlich so bis zu dem Song, dann vielleicht noch Hero of the Day. Und dann wird es schwach.
Ja, also ich muss sagen, die etwas kürzeren Songs, die vielleicht nicht so grandios sind, wie Wasting My Hate, ne, keine 4 Minuten, Mama Said, das kriegst du irgendwie noch verpackt, ne? Das finde ich jetzt nicht so schlecht. Die sind halt irgendwann vorbei. So, das sind für mich keine absoluten Meisterwerke der Bandgeschichte. Aber die machen das Album für mich noch so ein bisschen hörbar, dass du halt nicht nur so 9 Minuten drauf hast, aber das hätte dann auch wahrlich nicht mehr auf eine CD gepasst. Wie du schon sagst, du hast da perfekte Resümee gebracht. Das war halt nicht so schlecht, wie man es in Erinnerung hat. Man sollte es nicht verteufeln. Könnte vielleicht jeder nochmal eine zweite Chance geben, der es für sich komplett abgeschrieben hat. Ansonsten hört man die Anspieltipps rein. Das ist halt ein bisschen anders. Ne?
Ja. Ja, machen wir nahtlos weiter mit der Reload. Da hattest du gerade schon gesagt, sollte eigentlich als Doppelalbum erscheinen. Ist dann schlussendlich am 18. November 97 erschienen. Nochmal kurz der Vollständigkeit halber. Am 4. Juni 96 war Load. Load hat sich 8,5 Millionen Mal verkauft und Reload hat sich verkauft 7 Millionen Mal. Also ist tatsächlich wieder, also schwächer als ja alles außer Kill 'Em All tatsächlich bis hierhin. Ja, was können wir dazu sagen? Also du hast ja eigentlich schon vorhin schön eingeleitet.
Ja, erschreckend wenig oder vielleicht etwas Belangloses, was die Musik betrifft. Im Großen und Ganzen, wie du gerade schon nochmal erwähnt hast, es war ja als Doppelalbum auch geplant. An dem Werk wurde daher auch schon 95 dran gearbeitet, ne, die hätten es ja eigentlich gleichzeitig rausbringen wollen. Und die Songs selber stammen nur in Ursprung aus den Tourjahren zuvor. Das heißt, so ab Abschluss des Black Albums, wo man auf Tour ging, hat man angefangen, dann für dieses Album Musik zu schreiben. Was in Betracht der Tatsache, dass es dann auch so rockig geworden ist und vielleicht auch Songs aus dieser Zeit drauf geschafft haben, vielleicht ein bisschen bemerkenswert ist, weil da war der Grunge ja noch nicht so ganz da oder auch so ein bisschen die Abkehr von Metal hin zu ein bisschen Alternative Rock, der dann aufkam. Ne? Also vielleicht war Metallica da auch schon fast so ein bisschen ihrer Zeit voraus und haben das Ganze, wo die Szene so an sich dann hinging, natürlich nicht in Gänze. Es gab dann immer Smash-Bands, die noch ihren Sound hochgehalten haben. Es wurden gute Death-Metal-Platten geschrieben. Vielleicht auch mal ein tolles Thema, gute Metal-Alben der 90er, die man mal besprechen könnte. Aber das Metallica da auch so ein bisschen mit dem Mainstream schon ging, bevor der eigentlich da war. Ne? Nur so als Gedanke. Ja. Muss nicht so stimmen. Ansonsten Marianne Faithfull, ne, hat die Backings im Song The Memory Remains mit eingesungen. Das ist eine Sängerin, die so aus den 60ern vorwiegend bekannt ist und uns oder so uns Filmliebenden könnte sie bekannt sein. Sie hatte auch ein paar Serien mitgespielt, aber am berühmtesten ist sie wahrscheinlich aus ihrer Gastrolle in der Verfilmung mit Kirsten Dunst, die Marie Antoinette gespielt hatte, als Maria Theresia. Ah. Zu okay. sehen. Und als dritten Fact hätte ich noch, dass das Album auch neben so ein paar anderen Experimenten ein paar Country-Sachen enthält und da sollte man sich mal die Lowmans-Lyrics
anhören. Ja. Wäre tatsächlich ein Anspieltipp so von mir dazu. Gewesen.
Ja, der ist gar nicht so schlecht. Ja. Ne? Also das ist mal was anderes auf jeden Fall. Ja, zum Artwork hat es schon gesagt, Blood and Urine, das hatte ich halt gefunden, Blut und Urin, aus der Feder des Künstlers Andres Serrano, wo er da mit Rinderblut und seiner eigenen Pässe gearbeitet hat. Aber das hatte ich halt zum Vorgänger nicht gefunden.
Was also ich finde es insofern eigentlich ganz stimmig, weil wenn man sagt, das hätte eigentlich ein Doppelalbum werden sollen, dass die dann halt eben von dem gleichen Künstler dann mit einem ähnlichen Thema ein Artwork nehmen, finde ich schon ganz okay. Die Alben sehen auch vergleichsweise ähnlich aus. Ne? Also die Load, die ist ein bisschen texturierter als die Reload, das Artwork. Aber es ist trotzdem nicht cool. Also im Endeffekt ist es halt auch wieder irgendwie so eine makroskopische Aufnahme von irgendeinem Gemisch halt.
Ja, es ist halt Kunst, ne? Und ich bin mir jetzt halt nicht sicher, was sie damit aussagen wollen. Also es wird halt interessanter, wenn du halt die Background-Story zu dem Artwork kennst. Wenn du es halt einfach nur isoliert für sich siehst, halt sieht nicht mal besonders scharf aus, ne? Es ist halt irgendwie so für mich sehr nichtssagend. Aber gut, ich meine, die werden sich irgendwas dabei gedacht haben, aber mein Geschmack trifft es halt einfach nicht, wie viele Metallica-Kammer.
Ja, ansonsten auch, hat auch wieder genau das gleiche Problem wie die Load. Das Ding ist einfach viel zu lang. Das geht eine Stunde 16 knapp. So, dann muss auch nicht sein, so.
Stell dir vor, das hätten sie als Doppelalbum tatsächlich wirklich veröffentlicht.
Fast 3 Stunden, ey. Oh, nee. Lass mal zur Musik kommen. Ich mach mal den Aufschlag. Also direkt hier der erste Song, Fuel. Natürlich hoch und runter genudelt damals ohne Ende. Ist auch einer der besseren da drauf, finde ich. The Memory Remains, ein bisschen ruhiger, absolut. Aber auch nichtsdestotrotz ziemlich cool. Und The Unforgiven 2, jetzt hatte ich vorhin so ein bisschen gesagt, The Unforgiven, bester von den dreien, die es da gibt und mit dem Namen, stehe ich auch zu, wobei ich sagen muss, ich finde The Unforgiven 2 auch echt großartig. Also den finde ich wirklich gut und ich finde, der sticht auch hart heraus auf dem Album.
Definitiv, ja. Ja, da würde ich auf jeden Fall d'accord mit dir gehen, gerade bei den beiden Songs, die du erwähnt hast, Fuel und The Unforgiven 2 werden so meine Anspieltipps von dem Album, auch wenn ich den ersten Teil von Unforgiven etwas besser finde. Der zweite ist nicht schlecht. Ne? Das sind definitiv so für mich die beiden Stücke, die hervorzuheben sind. Ja gut, Fixer, ein bisschen zu lang der Abschluss, aber fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Es ist jetzt auch kein absolut mieses Album. Es ist einfach nur viel zu lang und ich spüre die Längen hier noch mehr als beim Vorgänger. Insgesamt finde ich aber auch wieder, wenn du die beiden Alben so direkt hintereinander hörst, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass bei den Songs, die hier ausgewählt wurden, dass man wieder mal abgesehen von so ein paar Ausnahmen, die sehr ruhig sind oder wie gesagt, dieser leicht Country songmäßige Lowman's Lyric, doch schon wieder vereinzelt ein bisschen härter wurde. Oder weil die Songs vielleicht insgesamt dann noch länger waren und man nicht wusste, was man dazwischen noch fiedeln sollte. Es kam mir aber wieder so ein bisschen vor, so jetzt wollen wir wieder einen kleinen Gang zulegen. Was ich nicht mal positiv finde, ich finde die Load besser als die Reload, wenn du mich so fragen würdest, persönlich.
Oh, da bin ich
aber ich habe halt das Gefühl, hier wird wieder so ein bisschen, dann bist du da anderer Meinung. Ich finde, wie gesagt, die Load einen Tacken besser. Ist Geschmackssache.
Ja.
Aber wie gesagt, hier werden sie für mein Empfinden wieder eine kleine Spur härter. Das wollte ich noch hervorgehoben haben. So insgesamt.
Also ich finde, die sind schon relativ nah beieinander qualitativ. Ich persönlich mag die Reload ein bisschen lieber, aber das liegt auch, glaube ich, wirklich nur an den Songs, die ich gerade genannt habe, weil das fehlt mir so ein bisschen auf der Load. So diese wirklichen Smasher so, ne? Und Ja, wie gesagt, The Unforgiven 2, Fuel und The Memory Remains, würde ich das jetzt nennen. Ich habe mal eine Frage, Mathis. Ich habe es nicht recherchiert, aber weißt du zufällig, der 9. Track, Where the Wild Things Are, ne, dreht sich das um, wo die wilden Kerle wohnen? Kann das sein? Weil das ist einfach der Titel davon.
Oh, habe ich keine Ahnung. Könnte durchaus sein, ne? Ich meine, das ist ja auch schon ein sehr legendäres Kinderbuch. Ich weiß nicht, kommt es aus dem Amiland? Ist das
englische
Literatur?
Ich glaube, ja.
Könnte durchaus sein, habe ich nicht recherchiert. Ich kenne den Song jetzt auch gerade zu wenig, habe den zu wenig im Ohr, um dazu was sagen zu können. Mhm. Komponiert wurde er von Hatfield, Newsted und Ulrich.
Ja. Weiß ich auch nicht. Könnte wenn ihr das wisst, dann schreibt uns mal irgendwie was in den Kommentaren dazu. Ich könnte es mir gut vorstellen. Ich meine, als ich den gehört hatte letzte Tage, dass der Text auch irgendwie passen würde. Aber keine Ahnung.
Ja, vielleicht ist das auch wieder bewusst so ein bisschen doppeldeutig. Ne? Die werden es vielleicht die Vorlage gekannt haben und haben bewusst wieder irgendwas geschrieben, was du dann sowohl als auf die Literatur als auch auf andere Dinge beziehen kannst. Und ich meine, das steht ja auch im Roman für sich. Ja. Ne? Ich kenne den Roman jetzt nicht, habe die Verfilmung ein paar Mal gesehen. Das ist ja auch mehrdeutig, so die Geschichte. Ne? Die kannst du auf verschiedene Ebenen
interpretieren. Roman ist dazu viel gesagt.
Das macht das so ein bisschen besonders. Ja, ein Kinderbuch oder ein Bilderbuch sogar nur. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob es auch eine bilderlose Variante davon gibt.
Nee, also ich habe es halt nie gelesen. Kann sein, aber die Bilder sind ja so sehr ikonisch und klar, da ist auch Text drin und auch gar nicht mal so wenig, aber im Prinzip lebt das von seinen Bildern, so keine Frage.
Ja, die sind halt unheimlich
ohne bekannt. Ohne da jetzt zu sehr abdriften zu wollen, aber meine Frau hat tatsächlich ein Tattoo davon. Also nicht von dem.
Ich wusste nicht, ob ich das erwähnen darf. Da hatte ich auch gerade dran gedacht. Also nicht an deine Frau, aber an ihr Tattoo. Ja. Das ist ja auch an einer einfach nicht ganz so pikanten Stelle, deswegen darf man das sagen, oder?
Ja, ach mein Gott. Ja. Genau. Dann kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Highlight, würde ich sagen. Ja.
Oh, deins auch.
Ist es auch dein Highlight? Kommen wir zu Saint Anger vom 5. Juni 2003. Und damit,
Ich dachte, wir reden jetzt über die Garage.
Ach so.
Nein, ich wollte das bewusst rauslassen. Ich wollte mich jetzt nur um die St. Anger
drücken. Oh Gott.
Na komm, kurz und schmerzlos.
Könnt ihr euch jetzt hier 10 Minuten Gehate vorstellen? Nein, komm, machen wir es ernst. Also 5. Juni 2003.
Ich glaube, ganz so schlimm wird...
Und,
ja, ganz so schlimm wird es nicht.
4,25 Millionen verkaufte Einheiten. Also nochmal ein deutlicher Einbruch. Mathis, hast du Facts für uns?
Ja, ein paar. Und zwar, wir haben ja gerade schon mal drüber gesprochen, dass es Platten gab, wo in Songs keine Gitarrensoli mehr vorkamen. Und das ist hier tatsächlich auf der ganzen Platte der Fall. Und der Grund liegt dessen, das hatte Kirk, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, es war ja eine sehr schwierige Phase von Metallica. Deswegen hätte ich jetzt fast gedacht, dass du vorher noch so ein bisschen Bandhistorie schieben wolltest. Aber das kann man jetzt auch im Verlauf der Plattenkritik machen. Also der Grund lag daran, es war eine sehr schwierige Phase für die Band. Die stand so kurz vorm Split. Es gab dann auch diesen tollen Film Some Kind of Monster.
Yay.
Das heißt, toller Film, es ist eine Doku über eine sehr schwere Zeit einer Band, wo die in... bitte?
Ach, ich habe nur gespottet.
Was?
Ja, egal.
Ach so.
Ja.
Ja. Es ist halt eine Doku, ne, wo die sich einen Psychologen quasi in den Proberaum geholt haben und dann mit diesen zusammen so ein bisschen die Probleme erarbeitet haben, an Songs gearbeitet haben und so weiter. Kann man sich mal angucken, wer sich für die Band interessiert. Ja, ist relativ kurzweilig, langweilt jetzt nicht, tut zu der Platte jetzt auch nicht so viel. Nur es ging halt darum, dass keiner aus der Band hier speziell hervorgehoben werden sollte. Insgesamt ist Sound und Aufmachung der Platte ein ganz spezielles Thema, das der Band wohl sehr wichtig gewesen ist. Und deswegen klingt die Platte auch so, wie sie klingt. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, es gab keine Gitarrensoli in keinem einzigen Song. Und das ist ziemlich bemerkenswert hier vorzuheben. Das gab es vorher noch nie bei der Band und hier ist das halt mal der Fall. Und da können wir auch gleich direkt zum zweiten Fakt. Der legendär streitbare Sound ist insbesondere ja auf diese furchtbare Snare-Drum zurückzuführen.
Ja, die Snare.
Lars Ulrich hat dazu ja mehrfach Ja, Lars Ulrich hatte zum Interviews mehrfach was zu gesagt. Und zwar der Gedanke dahinter ist wohl der gewesen, dass die Band so klingen sollte wie eine Band, die sich das allererste Mal in einer Garage zusammenfindet, um Musik zu machen.
Ja, würde ich mal sagen.
Das Snare wohl so, wie sie klingt. Ja. Es ist halt
Stilmittel. Ja, aber Mathis, ganz also ehrlich,
den allermeisten,
würde ich sagen, Mission accomplished, oder?
Nee, das nicht unbedingt. Ich würde einfach nur sagen, es gefällt den allermeisten Leuten einfach nicht. Ne? Da gehe ich auch d'accord, mir gefällt es auch nicht. Für mich macht die Snare und überhaupt der Gesamtklang des Albums alles kaputt.
Ja,
wir beide haben uns ja mal Versionen angehört auf YouTube von Musikern, die das Album einfach nochmal mit ganz anderem Sound eingespielt haben. Und da muss ich fast sagen, es ist fast großartig. Es ist kein schlechtes Album. Ne? Es klingt auf einmal fantastisch. Ne? So hätte ich es mir gewünscht. Ne? Das Einzige, was mir noch ein bisschen gefehlt hat, waren dann die gewohnten Vocals vom Hetfield. Aber wenn die noch drüber gemischt hättest, das hätte echt was werden können.
Ja.
Aber ich verstehe die Entscheidung nicht. Ne? Ich wollte halt nur erwähnt haben, das hat die Band sich halt dabei gedacht. Also ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der gesagt hatte, das Experiment ist gelungen.
Doch.
Das möchte ich auch mal voranstellen.
Doch, einen hast Lass du getroffen.
Mein
Schwager.
Den
habe ich noch nicht
getroffen.
Den Toto. Der hat damals allen Ernstes...
Der fand das gut.
Ja, der hat allen Ernstes gefeiert. In der Frühzeit von Conceptor bzw. der Vorgängerband war der, so muss ein Schlagzeug klingen. Da habe ich gesagt, ja, alles klar. So das ist ein neuer Drama.
Ach stimmt, jetzt wurde es erzählt. Aber ist er nicht auch irgendwann zurückgerudert? Ich weiß
nicht. Ich weiß nicht. Ey. Ich hab gesagt, ja, dann sparen wir Geld, nimmst du einen alten Kochtopf und haust da drauf, dann passt schon, dann können wir auf die Snare verzichten.
Ja, aber er kam ja auch so ein bisschen aus dem Punk. So Garage Punk ist vielleicht auch so ein bisschen die Anlaufstelle, die man hier nennen müsste für die Art von Musik. Und da kommen wir beide halt auch einfach nicht her. Ne? Also wir sind da echt anderes gewohnt. Und naja, lassen wir es mal dabei. Für mich macht's viel von dem Album kaputt, aber da möchte ich jetzt auch die Kritik nicht vorwegnehmen. An dritter Stelle möchte ich noch sagen, Newsted hat die Band verlassen Stelle. Ne? Es gibt keinen Bassisten mehr offiziell in der Band. Also Trujillo stoßt dann irgendwann dazu, aber das war
erst,
nicht mehr im Verlauf der Aufnahmen zu dem Album. Zur Tour erst. Die Bassspuren, die eingespielt wurden, die wurden von Bob Rock, von den Produzenten eingespielt, die auf dem Album zu hören sind. Insgesamt gibt es eigentlich auch bis dahin keine Aufnahme, wo Rob Trujillo wirklich zu hören ist, mit einer Ausnahme. Es gibt eine Variante, die mit der St. Enger rauskam. Die hatte eine, ich glaube, damals muss es noch eine Bonus-CD gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 2003 schon so regulär bei den Preisen DVDs beigelegen hätten. Ich mag mich täuschen. Auf jeden Fall gab es irgendwie eine Bonus-CD oder DVD, wo Live-Aufnahmen mit drauf waren. Und da kann man das erste Mal Rob Trujillo bei Aufnahme mit Veröffentlichungen hören. Allerdings, wie gesagt, erst später dann der Geschichte zufolge im Nachfolgealbum Death Magnetic 2007, auf das wir später zu sprechen kommen werden, ist er erstmal auf einer Studioaufnahme zu hören. Ja, ja, ansonsten, was soll man zu St. Enger sagen, abseits der Facts und der Musik gleich, das Artwork. Naja, ich find's auch nicht besonders schön. Das, man kennt's halt auch, ne, diese rote, abgeschnürte Faust, ne, die so eine Art Energie abgibt, was wahrscheinlich irgendwie diesen Druck symbolisieren soll. Könnte man jetzt fantasieren, den Druck, unter dem die Band damals stand. Alle waren wütend. Die Band stand kurz vor der Auflösung. Also das Album an sich macht schon Sinn. Ich verstehe auch den Wunsch, dem einen speziellen Sound zu geben, aber der wurde halt mehrheitlich von den Fans halt abgelehnt. Und damit muss man halt leider auch sagen, war es dann wohl eine schlechte Entscheidung, weil es hätte so viel mehr sein können. Zur Musik, was sagst du dazu, mal abseits des schlechten Sounds? Gibt es Songs darauf, die dir trotzdem irgendwie einigermaßen gefallen, oder willst du das ganze Album so nehmen und in die Tonne kloppen?
Also erstmal noch ganz kurz, du hattest das so ein bisschen angerissen, aber die Zeit, in der das entstanden ist, da ist es ja wohl mit Hetfields Alkoholsucht irgendwie ziemlich abgegangen und dann, ja, wie du schon gesagt hast, die Band stand kurz vor der Auflösung, dann wurde auch noch diese Doku gedreht, in der man das alles genau nachgucken kann, wo man sich dann irgendwie in Gruppentherapie begeben hat, um irgendwie die Band zu retten. Ich fand's ehrlich gesagt alles ein bisschen drüber, was da damals gelaufen ist. So, also das, ich habe das damals auch schon bewusst mitgekriegt.
Ja,
ich fand's mega
albern. Man muss auch sagen,
ja, und
aller Wahrscheinlichkeit nach ist da auch vieles nach Skript gelaufen.
Und was
also ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so spontan aufnahm.
Ja, was ich schade finde an dem Album grundsätzlich, also mal jetzt abgesehen von diesem unsäglichen Snare-Sound oder generell dem Sound, aber der Snare-Sound, der ist halt wirklich echt, also geht gar nicht. Also ich meine, die haben halt einfach mal unten der Fell nicht gespannt hier, ne? Diese, wie heißen da unten diese, du weißt, was ich meine, ne? Da und unter dem Resonanzfeld
ja,
da
die Dinger da. Ich kenne den Fachbegriff jetzt nicht.
Ja, die haben es halt einfach mal komplett, also kannst du mir nicht erzählen. Also wer kommt denn auf so eine bescheuerte Idee, ey? Snare-Teppich heißt das Ding.
Ja, das ist Ulrich,
ne? Am Rande. Also okay. Das war wirklich einfach nur Kacke. Das hört sich einfach nur boing, boing, boing und dann auch noch so dominant, weißt du? Ey, wenn ich so eine Scheiße schon mache, dann mische ich das wenigstens ein bisschen runter und lass nicht irgendwie diese Kack-Snare mit diesem Drecksound alles kurz und klein bügeln, ey. So, und jetzt so.
Vielleicht noch fairerweise kurz dazwischen geschoben, vielleicht für unsere jüngeren Hörer, die jetzt selber musikalisch gar nicht so bewandert sind. Was ist denn die Snare-Drum? Ja. Willst du das erklären oder soll ich das kurz auflösen?
Ja, das ist so mit, ich würde sagen, das ist so mit die Haupttrommel, also die so, die schon sehr dominant immer ist, also nicht die Bassdrum, nicht die große, sondern die der Drummer meistens zwischen den Knien stehen hat und
die kleinere.
Ja. Ja, genau.
Die kleinere, auf jeden Fall, aber die sehr dominant im Sound ist, da hast du vollkommen recht.
Und jetzt die Toms, das sind ja die aufgehängt sind meistens, ne? Also die unter den Becken hängen und darüber kommen ja dann halt die Becken und genau. Und auf jeden Fall die Snare Drum, die ist schon so, würde ich sagen, so von den handgespielten Trommeln so mit die wichtigste, die halt auch so den Rhythmus mitprägt hauptsächlich. Also Toms sind ja meistens eher so für ein bisschen schön, für ein bisschen farbig machen, so das Klangbild, ne? Und Bassdrum und Snare sind dann so die essentiellen Sachen, so, ne? Und keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also wie man so eine Entscheidung treffen kann, ist mir absolut schleierhaft. Also das kann ich eigentlich nur irgendwie auf die bandintern Probleme schieben, die haben. Und das bringt mich tatsächlich zu einem etwas weniger offensichtlichen Kritikpunkt an dem Album. Und das ist, die beschäftigen sich nur mit sich selbst, ne? Also sowohl in der Zeit als auch auf dem Album habe ich das Gefühl, dass sich ein nennenswerter Teil der Songs um Hetfield dreht und um die bandinternen Probleme und das steht denen einfach nicht. Ich finde, das steht Metallica nicht gut. So ein Ding wie Some Kind of Monster oder Frantic steht der Band nicht gut. So.
Ja, aber ich meine, man muss ja sagen, das ist schon seit Jahren dahin so ein bisschen die Lars und James Show geworden.
Ne? Ja, klar, aber dass sie das jetzt, und das ist auch nur auf dem Album, ne? Also das lassen sie danach Gott sei Dank auch wieder. Aber so Sachen wie Invisible Kid und keine Ahnung, so ja klar, kannst du das irgendwie alles auch auf allgemeine Themen münzen, aber im Endeffekt geht's um die. Also da geht's um die Person hinter der Musik und das finde ich einfach nicht gut.
Aber das ist, glaube ich, sehr oft der Fall.
Aber nicht.
Ne? Vor allen Dingen, weil du so viele Lyrics nicht durchschaust. Gerade wenn du so persönliche Sachen schreibst, In Flames sind ja auch ganz groß.
Ja, okay. Ne? Aber das hast du nicht auf einer Masse.
Anders, ne? Also so persönliche Sachen zu verarbeiten. Nee, wahrscheinlich ja, nicht.
Also, du hast.
Also, nee, natürlich nicht. Du hast natürlich ganz andere Arten von Songs, wo es auch so, wie du schon sagst, so allgemeine Sachen wie Kriegsverbrechen und dergleichen.
Du hast vielleicht Wherever I May Roam auf dem Black Album. Das geht so ein bisschen in die Richtung, allerdings auch eher so dieses, ne, wo auch immer ich mich rumtreibe, ne, da ist mein Zuhause. Das finde ich cool. Das ist super geil. Das höre ich auch total gerne, sogar wenn man irgendwie unterwegs ist, passt halt einfach häufig der Song. Aber jetzt hier auf der Saint Anger, ey. So, und dann das nächste, was ich richtig scheiße finde, die haben einfach keinen Text, die Songs. So, also weißt du, Soli rauslassen, okay, kann ich mit leben. Aber dann irgendwie ein Song, der wirklich einfach immer nur wieder den Titel wiederholt und dann irgendwie nur zwei, drei Zeilen da drum rumstrickt und das dann irgendwie in verschiedenen Tonlagen zu singen, haben sich wirklich einfach gemacht. Und das geht mir auch wirklich auf den Sack. So ein Ding wie The Unnamed Feeling, was ja wirklich noch okay ist, so, aber da ist einfach nichts drin. Oder ey, hör dir mal Saint Anger an, den Titeltrack. Der besteht nur aus Saint Anger.
Ja, ich meine,
so.
Ja, das wäre ja gar nicht so ein großes Problem, wenn die Songs einfach um die Hälfte gekürzt werden. Selbst dann sind es dann so 7 oder 8 Minuten geworden.
Some Kind of Monster.
Das ist halt so ein bisschen unnötig, finde ich einfach. So, vor allen Dingen, wenn du keine Soli drin hast, so, was sollen dann diese Längen? Also, das würde ich im Album auch noch vorwerfen. Ich finde die Songs einfach zu lang für das, was sie sind, ne? Du kannst natürlich 7 Minuten raushauen, aber dann gestaltet die Songs auch ein bisschen abwechslungsreicher, ne? Aber dennoch bin ich dabei. Ich habe das Album mal, wie gesagt, in anderen Aufnahmen gehört. Ich finde es an sich gar nicht so schlecht, aber der Sound macht für mich so ziemlich alles kaputt. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch eins der Metallica-Alben, die für mich so mit auf den letzten Platz landen das würden. Das
Schlimmste.
Dennoch, die ganze Sache mal so ein bisschen voranzutreiben, weil ich gar nicht mehr so lange über St. Enger reden möchte, wäre, wenn ich was hervorheben möchte, ist der Titelsong gar nicht so schlecht. Der ist ein bisschen zu lang, aber ich finde ihn trotzdem nicht mies. Vielleicht anders als du, weil dir die Lyrics so auf den Sack gehen, aber ich finde ganz cool sonst. Unser Unnamed Feeling hat mir eigentlich auch noch einigermaßen gefallen. Aber der hört halt irgendwie dann auch schon wieder auf, ne? So Frantic, nee. Ich weiß nicht, werde ich auch nicht so richtig warm mit. Kannst du als Opener machen, ist zum Glück auch noch 55 lang, aber ich weiß nicht. Also
ja.
Nee, so eins eher der schwächeren Werke, wenn nicht das schwächste Werk der Band-Historie.
Also für mich ist das der absolute Tiefpunkt. Ich hasse das Album. Ich will das echt nie wieder hören. Ich finde das so gruselig und scheiße. Und wenn überhaupt irgendwas ein bisschen weniger scheiße darauf ist, dann ist das The Unnamed Feeling. So, das geht vielleicht noch so gerade eben durch. Aber der Rest davon ist einfach nur Mist. So, nee, geht gar nicht. Fürchterlich. Komm, lass weitermachen, ey, bevor ich mich hier noch reinsteige.
Schließen wir St. Enger.
Ja, bitte.
Ja, da bist du ja auch genau im richtigen Modus für St. Enger gewesen, ne? Dann lass jetzt mal ein Album auf.
Ja, genau. Aber warte, ich muss nur den Snare-Teppich
schneiden. Schlechter kann es nicht werden.
Ja. Nee, also wirklich, ey. Also ich fand das okay, schon immer kacke. Und das hat jetzt auch durch das Wiederhören kein bisschen gewonnen. Also im Gegenteil. Also ich hatte immer noch so im Hinterkopf so dieses, fandst du damals scheiße, wenn du das jetzt nochmal hören würdest, gib ihm noch eine Chance. Ja, habe ich gemacht. Ist krachend vor die Wand gefahren. Dreck. Einfach weg damit, ey.
Ja, ein bisschen anders als bei der Load und Reload, wo man ja durchaus noch sagen kann, ja gut, da hat man den Alben vielleicht früher ein bisschen Unrecht getan, ein bisschen
zumindest. Ja, absolut.
Ne? Das ist hier gar nicht der Fall. Es war eigentlich genauso scheiße, wie man es in Erinnerung hatte. Ne?
Ja. Und das Scheißding geht auch wieder 75 Minuten, ne? So, ja, egal. Ja. Komm, lass weitermachen, ey. Wird nie besser, ey. Nicht zu lange. So, danach kam ja eine etwas längere Pause, ne?
Ja, gut, ich meine, 2003 St. Enger und 2008 kam die Death Magnetic raus. Ich glaube, die bis dato längste Pause, die sie hatten. Es gibt noch mal eine, glaube ich, die ist länger dann von der Death Magnetic zur Hardwired. Aber so also insgesamt ist da schon ein bisschen Zeit, die sie sich gelassen haben. Gibt's dazu was Interessantes zu erzählen? Ich würde eher sagen, nicht. Ne? Ich glaube, Hetfield hat so ein bisschen seine Alkoholsucht in der Zeit in den Griff bekommen, wurde trocken eine ganze Zeit lang. War es, glaube ich, auch noch zur Aufnahme der Death Magnetic-Zeiten. Dann haue ich mal einfach ein paar Fakts raus. Hier ist das erstmal Rick Rubin, den man aus zahlreichen anderen Veröffentlichungen als Produzenten kennt, mit dabei. Der löst damit Bob Rock ab, der seit 91 bei Metallica am Start war. Ja, interessanterweise, wir haben es ja gerade schon am Sound der St. Enger gestoßen, ist der Sound of the Death Magnetic auch etwas, was bei den Fans sehr, sehr streitbar ist und auch in der Fachpresse nicht gerade hochgelobt wurde. Und zwar wird das Album mit einer unglaublich hohen Lautstärke eingespielt, was zu teilweise Übersteuerungen führt. Das wurde auch später von Kirk Hammett mal im Interview eingeräumt. Anfänglich hatte man sich dagegen gesperrt und meinte, nein, das wäre gar nicht so. Aber es spricht für sich, dass es dann 2015 eine remasterte Auflage gab, wo die größten Schwächen behoben sind. Ich habe tatsächlich noch die Originalauflage von 2008 bei mir liegen. Entsprechend klingt das Album. Ich muss aber sagen, mich persönlich hat das jetzt gar nicht so sehr gestört wie andere Geschichten, die mal im Sound bei denen schiefgelaufen sind. Das ist sicherlich kein perfekt klingendes Album, aber wahrscheinlich bin ich da auch nicht audiophil genug, um mich da zu sehr dran zu stoßen. So.
Oh, ja, tatsächlich muss ich sagen, perfekt,
aber ich,
das ist mir beim Hören tatsächlich aufgefallen. Also ich hatte die erst durchgehört und ich hatte die hier auf meinen Boxen am PC gehört und ich dachte, mein Gott, ey, habe ich das irgendwie falsch verkabelt oder so? Wieso schnarrt das denn so? Wieso übersteuert das so? Das war doch bei den anderen nicht so. Und dann hatte ich da halt auch ein bisschen drüber gelesen und ja, das ist halt einfach, weil das Ding tot komprimiert ist, ne? Und dann bis auf Anschlag hoch, ne, bis ins Clipping rein.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es gewinnt halt nicht dadurch, dass du dir es laut anhörst. Ja. Ne? Ich hatte auch die besseren Erfahrungen mit der Platte, die so ein bisschen auf gemäßigter Lautstärke zu lassen. Dann fallen die Schwächen nicht ganz so sehr auf. Ne?
Ja.
Aber wie gesagt, die remasterte Auflage hat da wieder einiges weggemacht.
Also das ist tatsächlich ja genau das, was ich mit dem Podcast auch immer mache, wenn wir die Aufnahmen haben. Ne? Also das wird ja auch tot komprimiert und dann bis auf Anschlag hochgezogen. Aber fuck, wir machen Sprache hier. Ne, also das soll halt möglichst gleichmäßig sein und ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, aber das war die Zeit, das haben alle damals gemacht, so von den größeren Bands, die haben alle hochgedreht, da gab es ja diesen Begriff der Loudness Wars auch zu. Ne?
Ja, genau, genau, richtig, ja, das, da fällt das Album halt voll rein. Ne? Ja, halt noch als kleiner dritter Fact, nichts Besonderes, aber das ist auch eins der wenigen Alben von Metallica, die keinen richtigen Titeltrack haben. Es findet sich kein Song mit dem Titel Death Magnetic drauf. Einzig in dem Song im letzten Titel My Apocalypse, da kommt dann halt einmal in einer Strophe das Wort Death Magnetic vor.
Ah, ja,
aber das ist dann auch schon. Ansonsten muss ich sagen, vom Artwork her ist es auch nicht das schlimmste Metallica-Artwork aller Zeiten. Ganz im Gegenteil, ich finde, das hat irgendwas.
Ja.
Das hat was. Ne? Es ist nicht irgendwie nichts großartig Besonderes, aber dieser weiße Hintergrund mit diesem weißen, fast magnetisch wirkenden Sarg, der in so einem Erdloch liegt, ne, drumherum dann diese verwirbelte, durch magnetische Schwingungen verwirbelte Erde. Das spricht mich schon deutlich mehr an als viele andere Cover von Metallica.
Ja.
Ne, nicht mein Liebstes, das wäre wohl eher die Injustice, wie ich vorhin erwähnt hatte, aber ja, wie gesagt, die Ride the Lightning und die Master of Puppets hatten was für sich und das reiht sich da so ein bisschen ein unter den Covern, die ich mir auch mal ganz gerne angucke.
Ist dir bei dem Cover, ich muss da immer an The Very End denken, weil die ja auch mal mit diesem Sarg da rumeiern, ne? Und die haben damit auch vorher tatsächlich schon angefangen.
Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass Metallica The Very End klingen und irgendwie und
nein, aber ich musste da tatsächlich dann dran denken, als das damals rauskam, dachte ich so, okay, das ist irgendwie gerade so ein Ding, so wo irgendwie diese Thrash-Metal-Bands oder so diese etwas härteren Bands irgendwie gerade darauf abfahren, auf diese komische Sarg-Thematik.
Ja, ich weiß ja gar nicht, wer hat's entworfen. Ich weiß ja, der Björn von The Very End, der macht ja auch hier Kunst und so. Der war ja auch beim Rockart wieder mit seinen Sachen in einer Ausstellung zugegen gewesen. Hat er damit irgendwas zu tun mit dem Cover oder
kommst du gerade? Ich glaube, das wüssten wir, Mathis.
Okay.
Nein, hatte.
Ja, hat er nicht. Dann wird er jetzt wahrscheinlich ein Leben in der Karibik führen oder so und dem Thrash-Metal den Rücken
kehren. Ja. Naja, auf jeden Fall, ja, das Artwork ist cool. Also keine Frage. Das ist wirklich in Ordnung. Hast du Lieblingssongs da drauf?
Vielleicht möchte ich vorweg sagen, also vielleicht lasse ich auch so ein bisschen an der Stelle die Hosen runter. Das Album hat für mich eine persönliche, besondere Bedeutung. Als das damals rauskam, hatte ich nach vielen Jahren wieder das erste Mal Kontakt zu meiner Schwester, zu meiner Halbschwester gehabt und sie hatte dann irgendwann drumherum auch Geburtstag gehabt und das hatte ich ihr dann zum Geburtstag geschenkt, weil ich mich halt dran erinnern konnte, dass sie früher großer Metallica-Fan war und ja, das war dann auch so ziemlich das letzte Geschenk, was ich ihr machen konnte im Leben, weil danach hat sie halt nicht mehr viele Jahre gehabt. Und deswegen hat das Album für mich so eine emotional besondere Bedeutung. Mhm. Musikalisch gesehen ist es nicht mein liebstes Metallica-Album, aber es gibt ein paar Songs, denen ich durchaus was abgewinnen kann. Ich finde hier The Days That Never Comes hat was. Cool. Judas Kiss holt mich ab, trotz einiger Längen, der auch wieder mit 8 Minuten gut zur Buche schlägt. Suicide and Redemption ist mir zu lang. Ich habe es damals ein bisschen abgefeiert, als ich das gehört hatte, weil das hatte halt nicht mehr diese Schwächen der unsäglichen St. Anger gehabt. Das war nach den 90er Werken wieder ein Werk, was vollkommen im Thrash Metal angekommen ist. Es hat mit The Unforgiven den dritten Teil dieser beliebten Songreihe gehabt, obgleich für mich eher der schwächste Teil der Serie gewesen, aber auch kein ganz schwacher Song. Es ist ein okayes Album. Ich habe, wie gesagt, aus persönlichen Gründen immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich das höre. Das versetzt mich in so eine leicht depressive Stimmung. Deswegen kann ich da leider kein objektives Urteil geben. Außerdem, dass es halt ein paar coole Songs für mich hat. Nicht an vorderster Front steht, aber vielleicht so ein bisschen die Rückkehr der alten Metallica wieder begründet hat.
Ja.
Das wäre so für mich das, was ich dazu sagen wollen würde.
Ja, kann man wahrscheinlich so sagen, ne, dass sie sich nach diesem Totalausfall da mal wieder so ein bisschen auf ihre Tugenden besonnen haben. Ne? Ich muss sagen, so musikalisch, ja, du hast schon gesagt, The Day That Never Comes, auch ein bisschen totgeorgelt, aber ganz gut. Nichtsdestotrotz, mein absoluter Favorit darauf ist Broken Beat and Scarred. Der ist richtig geil.
Ja, der ist in der Tat, den hätte ich auch noch erwähnen können. Ja. Der ist echt nicht übel.
Ja, ja, also das ist wirklich so ein Teil irgendwie im Auto, Fenster runter, aufdrehen, bis der Arzt kommt und headbangt an der Ampel stehen. So richtig, richtig geiler Song. Also ja, auch völlig, völlig unironisch, völlig cool, uneingeschränkt. Ja. So, also insgesamt ist das auch ein eher schwaches Album, finde ich. Aber man kann es hören. Also das ist jetzt kein Totalausfall. So, ne? Also die beiden Songs, die ich jetzt gerade genannt habe, gehen auf jeden Fall klar. The Unforgiven 3, also 1 und 2 sind da um Längen besser. Also die spielen wirklich in einer komplett anderen Liga. So, ne? Der ist jetzt nicht scheiße oder so, aber so richtig scheiße ist auch nichts auf dem Album. Da muss ich auch wieder sagen. Also das ist viel Mittelmaß und ein, zwei wirklich gute Sachen.
Ich wollte gerade sagen, Album mit wenigen musikalischen Höhen, aber auch so gut wie keinen absoluten Tiefen.
Also,
der bewegt sich so einfach im Mittelfeld und ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen zu wenig für eine Band wie Metallica, aber es scheint ja irgendwie zu reichen. Ne?
Also Suicide and Redemption, hast du schon gesagt, der ist einfach auch mal wieder, der ist einfach viel zu lang, 10 Minuten, was soll das? Aber ja, ist jetzt auch kein Totalausfall, geht schon alles in Ordnung. Also insgesamt ist das ein Album, was in Ordnung geht. Du hast schon gesagt, von Rick Rubin produziert. Den hatten wir hier im Podcast sogar schon mal erwähnt. Kannst du dich noch erinnern, in welchem Kontext?
Wahrscheinlich mit Slayer oder so.
Nee, mit der Rockart tatsächlich, weil der hat ja auch die Beastie Boys produziert. Und
ach, das war das. Der
taucht
ja,
in dem Video da war auf Video, zu Fight for Your Right. Da taucht er in dem Video auf.
Recht,
und der hat das Album auch produziert, dieses License to Ill oder 3 oder ich habe keine Ahnung. Bin kein Beastie Boys Fan. Auf jeden Fall, ja, viel mehr kann man dazu, glaube ich, gar nicht sagen, oder? Also, jetzt keine Sternstunde, aber auch kein Tiefpunkt. Nee. Also, einfach völlig okay.
Nee, ich glaube, das war noch die Zeit, wo Hetfield auch weitestgehend trocken war. Zumindest sind mir da, glaube ich, keine Rückfälle bekannt. Da gibt, glaube ich, jetzt wenig zu erzählen.
Ja.
Also wenn man jetzt nicht so ganz tief drin steckt, ne, aber so an spannenden Storys, die haben wir, glaube ich, an der Stelle schon hinter uns gelassen.
Ich würde vorschlagen, wir machen noch mal eine ganz kurze Pause, bevor wir uns den letzten beiden Alben widmen, wenn du nichts dagegen hast. Und dann biegen wir auf die Zielgerade ein,
ja,
oder?
Ja, können wir machen.
Da sind wir wieder. Kurze Pause für mich vor allen Dingen. Ja, kommen wir zu dem vorletzten Album der heutigen Besprechung, Mathis. Kommen wir zu Hardwired to Self-Destruct vom 18. November 2016. Kann man dazu was sagen?
Nee, nee, doch, natürlich. Erstmal so persönlich möchte ich sagen, ich habe das Album sehr lange ignoriert. Also ich wusste, das gab es und ich habe mir seit 2016 vorgenommen, es anzuhören. Habe das aber tatsächlich das erste Mal im Zuge unserer Recherche gehört. Ne? Also ich hätte das immer mal auf dem Schirm gehabt, mal geguckt, ob es reduziert ist, mal wieder im Warenkorb gehabt, mal wieder rausgeworfen. Ich hatte da irgendwie keinen Bock drauf, das zu hören. Mhm. Und damit komme ich zu einer Sache vorweg, die wir sonst immer so einen kleinen Nachgang hier besprochen hatten, das Artwork. Ich fand das so unglaublich scheiße. Ne? Das ist für mich eines der hässlichsten Metallica-Artworks, die es gibt. Während ich mit den Load- und Reload-Dingern nichts anfangen kann, finde ich das einfach künstlerisch komplett misslungen.
Ja,
ich weiß, was das darstellen soll. Das sind so verschmolzene, gemorfte Fratzen von den Bandmitgliedern auf so einem weißen Hintergrund, aber ich finde das einfach nicht gut umgesetzt. Also ich weiß nicht, wen sie dafür engagiert haben und wer gesagt hat, ja, das sieht cool aus, aber das wäre so, da ist ja sogar die Dance of Death von Maiden schöner. Ne? Also das geht gar nicht, finde ich. Also das hat mich immer so ein bisschen davon abgehalten. Dann dachte ich halt, da muss das Album halt auch scheiße sein oder so. Und deswegen hatte ich das bis heute nicht gehört. Ja, und weil ich halt nicht so der größte Metallica-Fan bin. Aber ich muss auch sagen, ich war etwas erschreckt. Es kam 2016 raus. Es war mir gar nicht so viel klar, dass so viele Jahre zwischen heute und 2016 liegen, dass das jetzt schon so alt ist. Das war für mich immer irgendwie das neue Metallica-Album, bis jetzt halt das nächste, über das wir dann danach sprechen, rausgekommen ist.
Geht mir tatsächlich ähnlich. Ich habe es auch, also ignoriert nicht. Ich habe es bei Erscheinen, habe ich es damals gehört, weil es halt Metallica, hört man mindestens mal einmal so durch. Ne? Aber ja, wie du schon sagst, das Artwork ist wirklich ja, ist kacke. So, sagen wir, wie es ist so. Dann ist das Ding auch wieder zu lang. Das ist 77 Minuten so. Das scheint jetzt irgendwie so das Metallica-Ding zu sein, einfach so erzlange Alben rauszuhauen. Und ja, ich weiß nicht, was will man da sonst noch so groß zu sagen? Also das ist halt einfach ein Metallica-Album. Die Band hat sich wieder gefangen, also, so ne, mit der Death Magnetic und das ist ähnlich, würde ich sagen. Geht in die gleiche Richtung.
Also bevor wir jetzt gleich ins Gehate oder ins Gelobe kommen, vielleicht sogar auch. Also es hört sich jetzt gerade schlimmer an, als es für uns beide, glaube ich, war. Weil ich war kurz vorweggenommen positiv überrascht von dem Album. Würde ich noch kurz ein paar Facts raushauen. Und zwar einmal, acht Jahre nach der Death Magnetic, was bis dato der längste Zeitraum gewesen ist zwischen zwei Metallica-Veröffentlichungen. Ne? Also wenn wir schon das Gefühl hatten, es verging viel Zeit zwischen der St. Anger und der Death Magnetic. Zwischen der Death Magnetic und der Hardwire to Self-Destruct ist nochmal etwas mehr Zeit
vergangen. Kam mir nicht so vor. Komisch, ne?
Ne, kam mir auch nicht so vor, aber faktisch ist es so. Alle Songs bis auf den Song Man Unkind stammen von Ulrich und Hetfield. Bei Man Unkind war auch Rob Trujillo mit in den in den Credits mit reingenommen worden. Bemerkenswert hier ist das allererste Mal, dass Kirk Hammett in keinem der Songs von den Credits her beteiligt gewesen ist. Der hat sich da wohl komplett rausgenommen. Hätte ich schon fast gesagt, das lässt Böses erahnen, aber anderes ist ja geschehen. Ne? Es gab dann auch ja noch ein Album, auf das wir dann gleich zu sprechen kommen werden. Ansonsten ist noch ziemlich bemerkenswert an der Platte, dass es zu jedem Song der Platte ein Musikvideo gibt. Es wurde zu jedem Song ein Video veröffentlicht.
Das war mir nicht klar.
Ist natürlich nicht, wer weiß, wie aufwendig. Ich habe mir auch nicht alle angeschaut, aber das ist wohl der offizielle Turnus, dass im Nachgang halt zu jedem einzelnen Song ein Video herauskam. Und das noch in Zeiten, wo eigentlich so Musikvideos ja auf YouTube vielleicht eine Rolle spielen, aber die Musiksender damit ja gar nicht mehr so hantieren. Gibt ja auch kaum noch welche. Ne?
Ja, krass.
Ja, das Artwork hatten wir gesprochen. In der Personalie hat sich auch nichts geändert seit News der Draus. Es ist Trujillo in der Band. Es hängt länger, wurde von Bob Rock eingespielt. Trujillo hatte die ersten Ehren auf dem Vorgängeralbum Death Magnetic und durfte dann hier jetzt auch bei dem Song Man Unkind ein bisschen was am kreativen Prozess beisteuern. Kommen wir dann mal zur Musik. Wir haben ja gerade eigentlich nicht so große Lobgesänge auf dieses Album gehalten, hatten es teilweise, ich zumindest, ignoriert eine Zeit lang. Wie hat es dir denn so im Großen und Ganzen gefallen?
Also ich hatte ja gerade schon gesagt, es ist wieder mal zu lang, so, ne? Aber ich muss sagen, das Ding kannst du dir trotzdem am Stück anhören. Also wenn du die Zeit und die Geduld dafür hast, dann lohnt sich das, das wirklich sich komplett zu geben. So im Gegensatz zu vielen Alben davor. Bisschen rausstechen tut für mich Atlas Rise. Den finde ich richtig gut. Das ist direkt der zweite Song. Ja. Der geht ziemlich ab, finde ich. Man Unkind ist auch ganz cool. Spit Out the Bone, der letzte, geht auf jeden Fall auch klar. Und da sind jetzt keine Stinker für mich drauf. So, das ist auf jeden Fall ein okayes Album, so insgesamt.
Ja, wenn du jetzt noch die Songs dabei nimmst, die mir besonders herausgestochen sind, habe eigentlich fast ein grandioses Album. Für mich waren es teilweise ein paar andere Songs gewesen, und zwar Now That We Are Dead, sehr schön.
Ja,
Moss Into Flame hat für mich richtig gezogen. Und hier kam es Revenge, der hat mir auch irgendwie so ein bisschen was gegeben, auf der zweiten Scheibe auch, die ich einen Tacken schlechter fand als die erste. Aber insgesamt muss ich auch sagen, ich war sehr positiv überrascht. Ich habe nicht viel erwartet, ne? Also dachte schon irgendwie, ja, vielleicht die Death Magnetic noch schlechter, weil das Albumcover war deutlich schlechter. Aber ich habe sie angehört und dachte, ganz cool. Also genau wie du sagst, es hatte einige Längen drin. Ob es in Halo on Fire 8 Minuten 15 gehen muss, naja, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber so ein paar 7 Minuten auf der zweiten Scheibe, auch dieses Here Comes Revenge. Aber das fand ich trotzdem cool. Ja, Spit Out the Bone, der Abschlusssong, den fand ich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Geht zwar gut nach vorne, aber der wiederholt sich auch zu sehr. Insgesamt aber trotzdem für mich ein gelungenes Album. Also, wie du schon sagst, keine Stinker dabei. Wenn ich es mal günstig irgendwo erhaschen kann, werde ich es wahrscheinlich meiner Metallica-Diskografie hinzufügen. Finde ich nicht schlecht.
Ja, ich habe das tatsächlich auch schon irgendwie seit Erscheinen, wie Ich glaube, ich habe tatsächlich die Diskografie voll. Wobei, nee, die über die wir gleich noch reden, die habe ich noch nicht, aber sonst habe ich, glaube ich, alles.
Ja, die habe ich aber auch noch
nicht. Aber hier, Know That We Are Dead, da stimmt das recht, den habe ich gerade ein bisschen unterschlagen. Den finde ich auch noch ziemlich stark. Also, ich glaube, man kann sagen, so die ersten vier Songs auf dem Teil, so Hardwired, Atlas Rise, Know That We Are Dead und Moth Into Flame, die kannst du dir auf jeden Fall geben. Also die sind auf jeden Fall richtig gut.
Ja, vor allem, was bei Hardwired sehr geil ist, das ist auch wieder so ein bisschen schön knackiger. Ja, ne?
Geht auch nur 3 Minuten.
Das ist nicht so
kann langsam. Kann man sich reinfahren. Ja. Wir reiten die ganze Zeit so auf diesen Songlängen rum. Ne? Das wird mir normalerweise nicht einfallen, aber das ist halt, weil die immer wieder...
Ja, aber Metallica bietet sich da doch einfach an. Die sind auch einfach viel zu lang, die Songs an sich. Ne? Viele zumindest. Ich will nicht sagen alle. Es gab so ein Album wie Master of Puppets. Da hatten die Songlängen ihre Berechtigung. Aber gerade bei den jüngeren Veröffentlichungen, wobei jünger schreibt auch einen Zeitraum von fast 20 Jahren fast. Aber da werden mir die Songs teilweise zu lang. Da finde ich, da wiederholen sie sich zu oft und das ist halt unnötig. Ne? Also man muss ja nicht einen Song bis zum Exzess reiten, sondern könnte ihn dann beenden, wenn er an Spannendsten wird. Ne?
Ja, und was mir noch auffällt, ist, die haben wieder ein bisschen mehr Lyrics. Also die hatten auf den Alben davor, da hatten die praktisch keine Lyrics. So und hier wird es wieder ein bisschen besser. Ja,
wiederholt sich nicht so viel.
Ja. Und also wie gesagt, also ähnlich wie bei der Death Magnetic, die würde ich so auf einem ähnlichen Level einordnen. Die sind gut, sind ein, zwei Highlights drauf und der Rest ist zumindest nicht scheiße. So, ne?
Ja, aber ich muss sagen, so vom Ranking her, wenn wir es vorwegnehmen wollen, also mir gefällt die Hardwired musikalisch, nicht persönlich, aber musikalisch ein Stück besser als die Death Magnetic noch.
Ja, gehe ich mit.
Hätte ich nicht gedacht, aber die würde ich der Death Magnetic musikalisch vorziehen.
Ja, gehe ich mit, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich habe die Death Magnetic deutlich öfter gehört als die Hardwired, weil, keine Ahnung warum.
So deutlich
weil
älter.
Sie, weil sie einfach irgendwie 8 Jahre länger unterwegs ist. So. Ja, kann schon sein, ja. Und weil damals irgendwie nach St. Anger irgendwie alles so auf Death Magnetic hingefiebert hat und das weiß ich noch. Ich glaube, ich habe mir die am Erscheinungstag geholt, so weil ich unbedingt wissen wollte, ob die wieder so abkacken.
Ja, ich war da auch sofort, glaube ich, damals im Mediamarkt oder so, habe ich sofort eingesammelt. Ne?
Ja, das war bei der Hardwired war das nicht so, weil man wusste so, ja, das wird schon okay sein. Und dann habe ich mir die irgendwann später mal gegeben.
Ja, ich habe sie bis heute nicht.
Ja, ansonsten kann man gar nicht so viel dazu sagen. Das Cover ist halt ein Totalausfall. Musikalisch ist okay.
Ja, in der Zwischenzeit muss man, glaube ich, sagen, was bei der Band passiert ist. Hatfield ist natürlich rückfällig. Was heißt natürlich? Natürlich ist es nicht, aber
Hatfield
ist leider. Ja, Rock'n'Roll bist unterwegs, trockener Alkoholiker. Das ist natürlich, glaube ich, nochmal eine andere Nummer, als wenn du in so ein normales Leben lebst, als Familienvater oder sowas. Ne? Und verzichtest da oder du bist auf Tour mit deinen Freunden, es wird getrunken, Backstage, so, ist halt schwieriger,
glaube ich. Dann kippt man mal ein paar Frauen eben ein bisschen Rohypnol ins Glas und so, ne, aber gut, da.
Ja, da sind wir bei einem etwas anderen Thema.
Interessanterweise, solche Geschichten sind ja von Metallica nicht so wirklich bekannt, ne? Also, die waren ja so jetzt abseits von dem ganzen Gesaufe so meistens eher doch so die Good Guys, oder? Oder ist das jetzt nur so meine subjektive Wahrnehmung?
Ja, ich glaube, das kannst du auf alle großen Bands schließen, die heute noch sehr groß sind. Ob du jetzt AC/DC nimmst, klar mal von den wilden, ganz wilden Anfangsjahren abgesehen, Maiden, die früher auch ein bisschen mehr getrunken haben als heute, Metallica, also die ganz vordere Riege, Slayer. So, da ist seit vielen Jahren nichts mehr passiert, ne? Also, was jetzt irgendeiner Schlagzeile wert wäre. Das sind einfach verdammte Profis, ne? Gut, jetzt Hetfields Schicksal. Als Alkoholiker mal dahingestellt. Das ist natürlich dann besonders schwer, gerade wenn er dann wieder rückfällig wird nach vielen Jahren der Abstinenz. Hat er hoffentlich wieder im Griff. Ist, glaube ich, auch wieder ein Entzug gewesen. Ist halt ein ewiger Kampf, so eine Geschichte. Ne? Aber man steckt da halt nicht drin. Aber ich glaube, wie gesagt, die ganz, ganz großen Bands, die haben sich schon so im Griff. Ne? Jetzt mal von Rammstein abgesehen.
Ja.
Aber gut, darüber wollten wir heute nicht reden.
Ja, also man muss schon sagen, also seit der St. Anger sind die zumindest, eigentlich schon seit dem Black Album, sind die zumindest in Deutschland irgendwie permanent auf den oberen Charträngen unterwegs gewesen. Eigentlich immer Platz 1, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Und von Verkaufszahlen her ist die Hardwired noch weiter abgefallen. Die Death Magnetic war bei 4 Millionen, die ist jetzt nur noch bei 2,5, die Hardwired.
Ja, aber wie gesagt, immer in den Zeitkontext klar, sehen. Die anderen Streaming Alben haben dann auch nochmal über die Zeit eine Menge zugelegt. Also da kann sie, ja, nicht nur das auch. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie noch anderweitig dann einberechnet wird, so und so viele Streams in einen Kauf oder keine Ahnung, ne, wie das heute berechnet wird. Aber auch, du hast ja die Zahlen der Alben von vor 20, 30 Jahren. Ne? Ist natürlich, dass die sich über die Zeit besser verkauft haben als ein Album, was jetzt ein paar Jahre draußen ist. Ne?
Ja, aber
das ist ja auch ganz natürlich. Stimmt
schon, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass eine Hardwired, die ja jetzt auch schon ein paar Tage draußen ist, ne? Also seit 2016, mit 2,5 Millionen, also die wird jetzt nicht mehr an so ein Black Album mit 30 Millionen rankommen, so, ne? Oder
höchstwahrscheinlich ja,
nicht. Dazu ist die auch einfach nicht gut genug. Ne? Und halt auch kein Klassiker. Ne? Ja, kommen wir zum letzten Album des Abends, würde ich sagen, oder? Ganz brandaktuell kommen wir zum Album 72 Seasons vom 14. April 2023. Auch wieder auf 1 gechartet. Und zwar, so wie ich das sehe, in fast allen relevanten Märkten, außer USA, da ist es auf 2 gelandet. Aber okay. Ja, hast du dazu was?
Ja, ein bisschen was, aber wenig Spektakuläres. Vielleicht nochmal so von meiner Seite aus. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Ich wusste, dass Metallica irgendetwas unter dem Label 72 Seasons veröffentlicht haben. Aber da ich auch manchmal gerne einige News-Zeilen ignoriere oder da manchmal auch gar nicht weiterlese, wenn ich schon wieder irgendwie lese, es geht um Metallica oder sowas, ne? Dass das jetzt ein Album, ja genau, so, dass es ein Album geworden ist, ne? Ich dachte, das wäre dann irgendwie so ein Best-of oder keine Ahnung, ne? Also ich hätte das gar nicht auf dem Schirm, bis wir da mal irgendwann, eigentlich so kurz bevor wir mit unserer Recherche für die Folge gestartet sind, hatte ich dann doch mal irgendwas über das Album gelesen. Da dachte ich, ja, tatsächlich, ein neues Metallica-Album. Naja, kam dann doch noch rechtzeitig raus im Vergleich zu den Vorveröffentlichungen. So als Hard Facts am Rande gestellt. Der Titel beschreibt die ersten 18 Jahre im Leben eines Menschen, wie Hetfield mal in einem Interview gesagt hat, ob der Bedeutung des Titels, die dann halt maßgeblich für die Entwicklung seines weiteren Lebens sind. Und darum geht es so ein bisschen in dem Album. Ja, es geht natürlich wahrscheinlich auch wieder viel um Selbstbewältigung, wie du schon bei der St. Enger moniert hast. Die Band schreibt gerne über sich, aber ich glaube, das tun viele Künstler, verarbeiten ihr Leben in gewisser Weise, können wahrscheinlich eigene Einflüsse am besten in Songs und Lyrics ummünzen. Von daher nehme ich da gar nicht so großen Anstoß dran. Kann man machen. Konzept, ja, gut, kann man mögen, muss man nicht mögen, solange die Musik gut ist. Ja, nach der Hardwired ist es das zweite Album, das auf einem band-eigenen Label erschienen ist, denn seit der Hardwired to Self-Destruct veröffentlicht Metallica unter den Blackened Recordings, die gehören der Band, ich weiß nicht, ob der gesamten Band oder ob das wieder so ein Lars James-Ding ist, aber es ist halt das band-eigene Label offiziell. Ja, wobei die Band wird wahrscheinlich irgendeine Gesellschaftsform haben, ne? Kann man davon ausgehen, ist ja ein großes Unternehmen. Und ansonsten könnte man noch sagen, die Band nahm sich ziemlich geschlossen vor, das Nachfolgealbum zu Hardwired deutlich schneller veröffentlichen zu wollen, nachdem die Hardwired ja so das Album in der Bandgeschichte war, das am längsten hat auf sich warten lassen. Ist ihnen auch gelungen, vielleicht nicht ganz so schnell, wie sie es gern gehabt hätten, aber es gab dann ja auch noch Corona dazwischen und. Vielleicht ein Grund, warum es dann doch erst dann 2023 erschienen ist. Das sind
auch 7 Jahre, aber, ne? Also so viel. Ich meine nur.
Auch 7 Jahre, das da war, glaube ich, die Death Magnetic mit, weiß ich nicht, 7 oder 8 Jahren, auch nicht viel kürzer. Mhm. Also reiht sich in den Top 3 irgendwie ein, ne? Naja. Egal, so viel zu den Hardwacks zur 72 Seasons. Was man noch hervorheben könnte, das Artwork ist diesmal sehr ins Auge stechend, weil es komplett in Gelb gehalten ist. Schwarz. Und eine schwarze Bebilderung im Vordergrund hat. Es zeigt halt so ein verbranntes Kinderbett, verbranntes Spielzeug, Instrumente. Gut, passt so ein bisschen zum Titel. Man weiß so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Muss ich sagen, habe ich eine sehr neutrale Haltung zu. Ich finde es weder gut noch schlecht. Es sticht ins Auge. Was meinst du? Gefällt es dir?
Also erstmal muss ich sagen, finde ich dieses BVB-Cover zweifelhaft, ehrlich gesagt. Also sowohl von
der Farbgebung. Ja, du als alter Schalker, ne?
Ja, ja, deswegen tatsächlich nicht. Aber ich weiß nicht, ey, gelber Hintergrund und dann so ein schwarzes Kinderbett da drauf, ey. Und dann irgendwie Instrumente und was da so alles rumfliegt, irgendwie, also ich finde es jetzt nicht so besonders toll. Ist jetzt auch kein Rohrkrepierer.
Nee, aber es ist ein kleiner, wenn man es sich anguckt, mit diesen, das sind ja offenkundig verbrannte Sachen, naja, ne? Das ist schon so ein kleiner Schlag in die Magengrube. Man fühlt sich so leicht unwohl, unbehaglich. Sollte vielleicht auch hervorrufen. Ne? Ich finde es nicht so schlecht gewählt. Passt zum Konzept. Hatten schon schlechtere Ideen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, so, yay, das ist mal ein richtig geiles Heavy Metal Cover. So, ne?
Nein, also definitiv nicht mein Favorite. Ne? Das auf keinen
Fall. Ja, so inhaltlich, also ich hatte tatsächlich mitgekriegt, dass sie was raushauen, allerdings auch irgendwie über YouTube oder so. Da wurde mir dann irgendwann hier Lux Aeterna, wurde mir dann irgendwann mal reingespült. Der Videoclip dazu war, glaube ich, das erste, was sie dazu veröffentlicht hatten. Irgendwann, möglicherweise sogar schon Ende letzten Jahres, bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Den fand ich ganz okay, aber auch so ein bisschen belanglos,
ja,
muss ich sagen. Also in Ordnung, aber nichts Besonderes.
Ja, das ist kein großartiger Song, aber wäre jetzt auch bei meinen Favoriten sogar schon mit dabei, ne?
Ja,
also,
in der Tat.
Um das mal vielleicht vorwegzunehmen, also die Songs, die ich am coolsten fand, waren Screaming Suicide, Chasing Light und Lux Aeterna. Aber bei allen drei Songs muss ich auch sagen, ich finde davon keinen wirklich großartig, ne?
Echt?
Das ist so ein Album, ich würde dich auch nicht sagen, dass, nee, ich, also ganz großartig nicht, ne? Also ich würde sagen, klar, so gerade so bei Chasing Light kann ich gut mitgehen. Gab auch ein paar andere Songs, die mir hier und da gefallen haben. Vor allen Dingen, was ich mal wieder bei Metallica faszinierend finde, ist, die haben teilweise unglaublich geile Riffs in ihren Songs, wo ich sage, boah, dieses Riff, ne? Aber hättest du den Song ein bisschen anders strukturiert, ne? Das hätte echt wieder irgendeine kleine Göttergabe werden können, ne? Mhm. Das können sie echt gut, Riffs schreiben, aber irgendwie fehlt mir dann was. Entweder sind die Songs zu lang, irgendwie passen die Lyrics für mich dann nicht so auf den Punkt. Die versauen es für mich immer irgendwie seit vielen Jahren, obwohl ich bei vielen Songs immer mitgehen würde und sagen würde, boah, das sind gute Riffs. Ne?
Ja,
aber dann für mich persönlich im Ansatz gescheitert. Ne? Und das muss ich leider dem Album auch attestieren. Das ist für mich unter den letzten drei Veröffentlichungen, also teilt sich so, also die Hardwired ist für mich definitiv die beste der letzten 20 Jahre. Sogar vielleicht noch länger. Gut, die Single Anger ist... ja, ist doch jetzt genau fast 20 Jahre alt, ne? Denn der letzten 20 Jahre wahrscheinlich auch besser als die 90er-Alben insgesamt. Die Death Magnetic ging ja in eine ganz gute Richtung, aber da teilt sich für mich irgendwie so ein bisschen das Schicksal mit der Death Magnetic. Ne? Es sind ein paar gute Sachen drauf. Ich würde wahrscheinlich aber hier die Death Magnetic noch vorziehen. Aber es ist auch ein bisschen unfair. Ich habe erst vor kurzem das erste Mal reingehört. Ich habe der Platte, glaube ich, zwei Durchläufe gönnen können. Ich kann jetzt kein objektives Urteil bilden. Vielleicht sehe ich das auch ein paar Wochen anders. Ich kann aber jetzt erstmal ein paar Wochen kein Metallica mehr hören. Nach den Recherchen für unsere Folge und dem Durchhören diverser Alben. Ich werde dem Album auf jeden Fall nochmal ein paar Durchläufe geben, später im Jahr. Dann wird sich meine Meinung vielleicht nochmal ändern. Aber also aktuell ist es für mich auch eher eins der schwächeren Alben, obwohl es kein Scheißalbum ist. Ne? Das definitiv nicht. Es ist keine zweite St. Enger geworden, vor allem weil der Sound auch total okay ist, geht klar für mich. Hier wurde diesmal kein Schindluder betrieben. Aber ich kann da, glaube ich, jetzt gerade nicht so viel zu sagen. Und, anders bei der Hardwired, die hatte ich ja auch noch nicht vor allzu langer Zeit entdeckt und die hat mich sofort irgendwie abgeholt. Das tut dieses Album nicht, aber das muss auch nichts heißen. Ne? Es gab auch durchaus Alben in meinem Leben, wo ich gesagt habe, nee, brauche ich nicht nochmal. Ein paar Jahre später habe ich dann darin so die Offenbarung gefunden. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt aussagekräftig für die Zukunft.
Ich finde, also so musikalisch, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen positiver dem Ding gegenüber eingestellt. Also ich finde Lux Aeterna okay. Damit ist es leider aber auch schon der zweitbeste Song auf dem Album. Also ein Highlight, was wirklich raussticht und wo ich sagen würde, den kannst du auch gerne mal in eine Metallica-Playlist reinschmeißen, ist If Darkness Had a Sun. Der ist wirklich cool. Also der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, der Song. Alles andere ist so oberes Mittelmaß, sag ich mal. Jetzt nicht besonders gut. Das ist, wie du vorhin schon mal irgendwo gesagt hast, das ist halt zu wenig für Metallica. Aber If Darkness Had a Sun sticht so ein bisschen raus.
Ja, auf der anderen Seite, wenn wir über eine Band reden, die seit 30 Jahren Platten macht, wo wir sagen, das ist zu wenig für die, ist das nicht eher so den Qualitätsstandard, an dem man sie messen sollte? Halt zu sagen, irgendwie, wir warten jetzt eine zweite Master of Puppets oder so.
Ja,
also bringen ja seit 30 Jahren solche Nummern, wo keiner irgendwie mehr wirklich so mit zufrieden ist. Ne?
Naja, da kommen wir dann so ein bisschen ins Gesamtfazit. Da können wir jetzt auch langsam gerne reingehen. Weil Sollen viel mehr habe ich tatsächlich jetzt zu 72 Seasons auch nicht zu sagen. Ich glaube, dass die Dinger live ganz gut kommen. Nee,
und ich will auch nicht mehr.
Ja, dann lass doch mal zu so einem Gesamtfazit kommen, Mathis. Wir haben gerade schon so ein bisschen angefangen. Ich glaube, das, was wir beide jetzt hin und wieder mal gesagt haben, so, es ist zu wenig für Metallica, das trifft halt irgendwie seit 1990 oder 92, sagen wir mal, auf so ziemlich alles zu, oder?
Nach dem Black Album, muss man sagen. Nach dem Black Album war nichts mehr dabei, wo ich sagen würde, das wäre die Kategorie großartig für mich. Also die Hardwired, die wäre so nah dran, aber auch die muss für mich vielleicht auch noch ein bisschen wachsen. Vielleicht wäre das noch so ein Album, wo ich sagen würde, das könnte für mich auch noch mal irgendwann so ein Klassiker werden, den ich auch noch mal zusätzlich zu den alten Sachen gerne mal raushaue. Ne? Ansonsten hatte ich ja schon mal bei mir so ein kleines Ranking vorgegeben. Ne? Mein liebstes Album ist die Master of Puppets, ganz dicht gefolgt von der Ride the Lightning. Auch nicht in allzu weiter Ferne wäre halt die Kill 'Em All. Und alles andere kommt dann irgendwie in Lust und Laune Reihenfolge danach, wobei ich dann halt den Black Album noch den kleinen Sonderstatus attestiere, dass ich verstehe, warum es von vielen das Lieblingsalbum ist. Ansonsten letzter Platz bei uns beiden, wahrscheinlich sind wir uns d'accord, St. Anger, insbesondere ja, auch die Sounds, aber halt auch nicht nur. Und gut, der hatte bei dir jetzt Platz 1.
Nein, letzter Platz. Oder,
nee, hast ja gesagt, der Black Album ist deins. Nein, nein, auf gar keinen Fall.
St. Anger natürlich. Also
St. Anger bei uns beiden. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wir haben unsere Meinung zu Metallica schon kundgetan. Nicht unser beider Lieblingsband, ne? Aber ich verstehe jeden, der auch gerade so die alten Heldentaten feiert. Nur, wie du gerade auch nochmal angerissen hast, eine Band, die seit 30 Jahren Sachen rausbringt, die jetzt nicht mehr an den alten Sachen anknüpfen können, ob man die danach dann halt auch messen sollte. Naja, ich denke eher nicht.
Ja.
Wer weiß, wie viele zukünftige Veröffentlichungen noch kommen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt großartig andere Wege gehen wird. Allein schon damals der große Bruch, wie wir schon im Vorfeld auch mal gesagt hatten, mit Cliff Burton starb nicht nur ein Freund der Band oder ein großartiger Musiker an sich, sondern auch jemand, der maßgeblich Anteil an den Sound von Metallica hatte, den die Alben, Ride the Lightning und Master of Puppets halt hatten.
Ja.
Das war schon ein großer Bruch so gewesen und wer weiß, was die Band uns gebracht hätte, wenn Cliff nicht verunglückt wäre.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, warum Metallica bei mir immer so ein bisschen schwierigen Stand hat, ist, als das Black Album rauskam, was bei mir, wie schon gesagt, die Nummer 1 ist, da war ich 9 und das habe ich nicht bewusst mitgekriegt. So, und die Load und die Reload, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, 96, 97 könnte sein, dass ich das damals schon mitgekriegt habe. Ich meine ja, so, das war so die Zeit, als ich sehr viel MTV und Viva und so geguckt habe. Und da ist Metallica auf jeden Fall an mir vorbeigeflogen. Aber dann, als ich dann wirklich so für mich gesagt habe, so ey, ich bin Metaller und ich höre grundsätzlich erstmal Metal. Und Metallica ist nun mal, ja, wahrscheinlich mit Maiden zusammen teilen sie sich wahrscheinlich den Thron der erfolgreichsten oder bekanntesten Heavy-Metal-Band aller Zeiten so. Da kam die St. Anger. Und das war 2003. Und das hat mich einfach komplett in den Arsch getreten. Und ich dachte, boah, nee, ey, so eine Scheiße, so, ne? Und das hat mich auch jahrelang davon abgehalten, mich mit dem Backkatalog von denen ordentlich auseinanderzusetzen. Klar hat man das immer mal gehört und dann hast du Leute getroffen, die gesagt haben, ja, hier, Black Album, Master of Puppets, bla, 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 so. Ja, und ich dachte immer so, ja, genau, und Frantic. So, ne? Und das, das ging einfach nicht. So, und deswegen, wahrscheinlich hatte ich einfach das Pech, dass ich zu einer Zeit zu Metallica gekommen bin, als sie gerade echt auf einem absoluten Tiefpunkt waren. Und dann, als die Death Magnetic rauskam, 2008, sah die Welt schon ganz anders aus für mich und Metallica waren einfach nicht mehr so relevant für mich, weil ich ganz, ganz andere Bands schon für mich entdeckt hatte. Und so zieht sich's eigentlich bis heute durch. Ich finde die nicht scheiße, definitiv nicht. Und ja, aber trotzdem, ey, so Großtaten wie das Black Album und so, die musste ich mir echt erarbeiten, ne? Weil auch das damals schon Airplay ohne Ende hatte mit der S&M und dann kam ja auch noch irgendwann die Garage Inc. und so. Und das war eine Popband, wenn man mal ehrlich ist. Und ich wollte mich mit 18, ja. 20 wollte ich mich davon abgrenzen. So, ne? Ich wollte mit Pop nichts zu tun haben. So.
Ja.
Und deswegen fällt es mir.
Und man muss aber ehrlich, ja, ich würde sagen, man muss auch mal ehrlich sein, wenn so eine Band wie Metallica nicht auch heute noch so die Evergreens spielen würde, gerade aus der Frühphase, vielleicht nicht unbedingt von der Kill 'Em All, von auch so ein, zwei Songs mal auf der Playlist landen, aber so aus der Ride the Lightning und Master of Puppets Phase, dann könnten die auch nicht 100 Euro für die Tickets nehmen.
Nee, ne? Definitiv nicht.
Nur von den Sachen, die danach kamen. Das muss man leider
die
so
leben,
sagen.
Die leben von ihren ersten Alben, ne? Das ist einfach so. Also die leben einfach davon, dass die in 80ern und frühen 90ern irgendwie ein paar gute Scheiben gemacht haben. Und das ist vielleicht ein bisschen unfair, aber so aus Metaller-Sicht ist das exakt so. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht so. Für den normalen Musikkonsumenten ging Metallica wahrscheinlich mit dem Black Album los. Und dann kam Load und Reload. Ja, okay, St. Anger ist auch kommerziell, glaube ich, jetzt nicht so der Brüller gewesen, aber ja, das davor, ja, die haben davor auch schon Alben gemacht vor dem Black Album. So, ne, das ist wahrscheinlich so für den normalen Musikkonsumenten eher andersrum, dass die sagen, ja, davor haben die so einen obskuren Thrash Metal gemacht. Keine Ahnung.
Nee, glaube ich nicht. Wenn du die Playliste guckst, natürlich stehen dann einige Sachen auch von dem Black Album halt drauf. Ne? Das ist auch nicht verwunderlich. Das ist das kommerziell erfolgreichste Album. Aber ich glaube, du kannst auch keine Live-Show machen, ohne Master of Puppets gespielt zu haben.
Das ja, oder, einfach nicht. Oder ich unterschätze gerade irgendwie extrem die Fanschaft von Metallica. Und da sind wirklich einfach zu einem großen Teil alte Metalheads oder Leute, die dem zumindest früher nicht abgeneigt waren, die dann da jetzt heute hinrennen mit 40, 50 Jahren oder wie alt auch immer die sein mögen. Und sich dann eben halt freuen, wenn irgendwas von Kill 'Em All oder Ride the Lightning oder so gespielt wird und dann eben genau wie wir sagen, ja, okay, und jetzt noch ein bisschen Load und, oh Gott, St. Anger. So, das kann ja sein. Und dann bei dem neueren Zeug dann sagen, ja, ist wieder in Ordnung. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht schätze ich da die Fanschaft von denen einfach komplett falsch ein.
Ja, sind wir auch zu wenig drin. Ne? Das sind jetzt auch so ein bisschen Mutmaßungen. Wir beschreiben ja eher so unsere eigenen Gefühle damit. Ja. Ne? Das soll ja auch keinem vom Kopf stoßen. Wer gerne irgendwie bestimmte Sachen hört oder wer die St. Anger geil findet, so meinetwegen. So meins ist es halt nicht.
Ja,
ist. Da gehen halt auch viele Fans mit.
Aber noch mal ganz kurz, um das abzuschließen. Also wie gesagt, also ich bin da reingekommen zu einer Zeit, als die gerade da drauf und dran waren, eine Popband zu werden. Und ja, den Schritt zurück wieder zu einer Metalband, den bin ich halt nicht so richtig mitgegangen. Und wahrscheinlich habe ich deswegen so ein komisches Verhältnis zu der Band. So, ich weiß, dass die früher Großtaten geleistet haben, aber da war ich halt noch sehr jung. Ich war eins, als die Kill 'Em All rauskam. Noch nicht mal. War ich ein halbes Jahr alt. Mhm. Und ja, keine Ahnung. Also, so viel zu Metallica. Ich brauche jetzt auch erstmal eine Pause. Ich habe die letzten zwei Wochen echt nichts anderes mehr gehört. Also, ja, stimmt nicht ganz. Auf dem Rockhard habe ich was anderes gehört, aber so außer Konserve habe ich wirklich nichts anderes als Metallica gehört. Rauf und runter und immer wieder. Ja,
ging mir ähnlich.
Kommen wir zum Schluss dieser doch wieder längeren Sendung. Irgendwie krass, ne? Wir sind schon wieder irgendwie bei. Ja, nicht ganz 2,5 Stunden, aber so.
Ja, so in etwa. Es verwundert mich nicht, ne. Irgendwie kommst du über ein Album ja doch immer so ein bisschen ins Schwafeln noch, ne. Und bei 10, 11 Alben. Ja, gut, ne? Braucht halt so ein bisschen seine Zeit mit ein bisschen Vorgeplänkel und.
Ich muss noch mal zwei Sachen kurz zu Metallica loswerden, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Die haben jetzt nichts mehr mit den Alben zu tun, aber ich habe mich in letzter Zeit überraschend viel mit James Hetfields Oberkörper beschäftigt. Das, hört sich jetzt erstmal schlimmer an, als es ist, aber ich überlege gerade, ob ich mich tätowieren lassen soll auf dem Oberkörper oder auf dem Unterarm. Ich bin mir noch so ein bisschen unsicher. Und wenn man irgendwie nach Metal-Tattoo sucht, dann findet man relativ viele Bilder von James Hetfield, so bei Google-Bildersuche. Was
hat er denn so drauf? Ich
habe das gar nicht. Ja, der hat so unterm, also erstmal hat der so ein ganz stranges Ford-Logo, da steht aber irgendwas anderes drauf. Und dann hat der, der hat aber so einen Kranz, so unter den Schlüsselbeinen, da stehen die Namen seiner Kinder. Und sowas in der Art hatte ich mir halt auch gedacht. Also jetzt nicht mit den Namen meines Kindes, wäre auch irgendwie unsymmetrisch so. Aber ja, irgendwie sowas so unterhalb der Schlüsselbeine, irgendwie so eine Banderole, irgendwie sowas, keine Ahnung. Deswegen habe ich relativ viel James Hetfield mit Oberkörper frei
gesehen. Lässt du dir meinen Namen tätowieren?
Ja, genau. Mattes auf der einen Seite, Knalltüter auf die andere Seite, damit es schön
sieht. Forever.
Nein, du wolltest dir doch meinen
tätowieren Mattes lassen. Knalltüte forever, geht doch.
Auf den Schlong.
Ja, auf den
Fliegen. Den Schandwurm, ja. So, und dann eine Sache, das ist mir ein paar Mal, ist mir das besoffen passiert, ne? Und das ist richtig peinlich, aber ich habe ja hier schon ein paar Mal fallen lassen, dass ich großer Star Trek-Fan bin, ne? Und warum zur Hölle haben diese Arschlöcher von Metallica James Hetfield und Kirk Hammett in der Band. Weißt du, wie oft ich James Kirk gesagt habe? So, wenn ich voll war wie ein Eimer. So. Das nur am Rande. So, vielleicht hasse ich die deswegen auch so ein bisschen. Ja, ansonsten
ist mir bis gerade eben gar nicht aufgefallen, aber du hast recht, ja.
Deswegen ist mir das echt, ein paar Mal ist mir das passiert, besoffen und oh mein Gott, ist das unangenehm, ey, wenn du sagst, ja, der Gitarrist James Kirk. Ja,
Immerhin sind es ja auch zwei Gitarristen. Siehst du, dass einer Bass spielt.
Oh mein Gott, ja, stimmt. Jetzt noch mal eine kleine Entschuldigung an unsere Supporterin Ramona. Ich weiß, dass du riesen Metallica-Fan bist. Ich weiß, dass du James Kirk total super findest. Und ich hoffe, wir haben dich nicht enttäuscht. Ich hatte vorher schon mal gespoilert, dass wir diese Folge machen werden. Ja, ist halt unsere Meinung. Du kannst uns jetzt gerne hassen, deabonnieren. Nein, mach das bitte nicht. Bleib uns treu, auch wenn wir hier vielleicht nicht immer einer Meinung waren heute. Trotzdem schöne Grüße an dich, liebe Ramona. Ja, Mathis, haben wir noch irgendwas Abschließendes? Sonst haue ich mal einen Sermon hier raus.
Ja, ich will nur noch ins Bett.
Nie wieder mit Eckern. Wenn du jetzt gleich den hörst zum Einschlafen, das ist noch ein Sandman, ne? Ist doch, muss er jetzt, ne?
Ja, das wird passen. Wahrscheinlich liege ich gleich wieder und dann kriege ich doch wieder Bock auf
genau. Den Song. Ach scheiße, hätten wir da nochmal drüber geredet. Den fand ich doch gar nicht so schlecht auf der Saint Anger, ja.
Dann penne ich wieder die Nacht nicht und höre mir noch dreimal die 72.
Ja, genau, dann sagst du noch, müssen wir noch eine Sonderfolge machen. Nachtrag, ja.
Ja, war so geil, ja, genau.
Ja, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, oh mein Gott, ich muss das irgendwann mal aufnehmen, dann bräuchte ich das hier einfach immer nur einspielen. Aber nein, soweit sind wir noch nicht so professionalisiert.
Das wäre klug.
Nicht. Aber wenn euch das gefällt, dann lasst uns doch einen Kommentar da, bewertet uns. Am besten irgendwie bei iTunes, heißt nicht mehr, Apple Podcast. Ja, schreibt uns gerne auf Instagram, Twitter, wo das geht, findet ihr auf der Homepage. Auf der Homepage findet ihr auch einen Link Tinder. Zu unserem Steady-Profil, wo ihr uns gerne den ein oder anderen Euro dalassen dürft, wenn ihr mögt. Ja, ansonsten bin ich durch, tatsächlich, Mathis.
Ja, ich auch. Metal off.
Metal off, mit Metallica off, würde ich sagen.
Metallica off, genau.
Ja, dann wir hören uns in 2 Wochen, wenn wir nicht wieder irgendwie in den Kopf kriegen, noch ein paar Sonderfolgen zwischendurch rauszuhauen. Aber ich denke, wir lassen die Schlagzahl mal ein bisschen wieder, fahren wir wieder ein bisschen zurück. Ne? Das war schon eine ganze Menge, was wir so im Mai und Juni bis jetzt rausgeknallt haben. Ja, dann Metal off und bis bald.